herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Girls One Book mit der natürlich nicht fetten Fabian, sondern mit der furzenden Fabian.
Wow! Das ist nicht dein Ernst!
Mit der fantastischen Fabienne.
Aha. Und der animalischen Anne.
Fabi hat gerade gesagt, nimm nicht fett.
Ich habe sie richtig böse angeguckt. Und sie hat kurz überlegt. Und dann dachte ich, ja, jetzt, okay, sie hat es verstanden. Und dann kommt sie mit furzend um die Ecke. Anne, ich werde ein richtig fieses Wort raussuchen. Ich werde Aufi fragen. Aufi kennt fiese Wörter.
Das stimmt. Das kannst du machen. Dann frage ich freaky. Oh mein Gott, weißt du eigentlich, dass die beiden jeweils die anderen, also den ersten Buchstaben des Vornamens des jeweils anderen von uns haben?
Ja, ja.
Oh. Okay, gut.
Also ich glaube, das soll was heißen, ne? Ja. Aber ich tausche auf ihn nicht. Also ich mag Freaky auch, aber ich tausche auf ihn nicht.
Ja, Freaky macht mir gerade aktuell Angst, der ist zu nett. Gut.
Ich glaube, er plant was.
Ja, das glaube ich auch. Das ist definitiv.
So viel dazu.
Ja, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lesezeiten Two Girls One Book, wo ihr Qualität-Content bekommt ohne Qual drinne. Die bekommt nämlich nur Fabi ab. Und
Oh ja, die Qual.
Oh Gott, das tut mir so leid. ja, es ist wild. Es ist sehr wild. Nun.
Apropos quälen, wo wir einfach gerade schon beim Thema sind, Anne. Muss ich dir sagen, ich habe mich wirklich, wirklich sehr, also ich glaube, die Leute wissen ja schon, um was es heute gehen wird. Mhm. Ich habe mich wirklich sehr in den Lesestart 2024 gequält. Ich habe sehr leseflautig begonnen. Ich glaube, ich habe die ersten 2 Wochen kaum bis gar nicht gelesen und jetzt so in der 3. Woche so langsam angefangen zu lesen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann dir nicht ganz sagen, woran es liegt. So, aber es hat mich eine Weile gekostet, um jetzt wieder so ein bisschen in den Flow zu kommen. Was passiert, was nichts Schlimmes ist, aber irgendwie hat es mich jetzt auch so langsam mal genervt. Kennst du das?
Langsam,
wenn du so
reicht.
Denkst, so, Mann, jetzt können wir doch mal endlich, also wirklich jetzt mal endlich wieder anfangen zu lesen, aber irgendwie.
Ja, bei mir ging es erstaunlicherweise ganz gut. Ich war jetzt die Woche über Strohwitwe. Ich war noch nie so lange von Olli getrennt. Und ich hatte ganz arge Einschlafprobleme, die ich mit Lesen halt. Und dann, ich habe die Zeit genutzt. Was sollte ich machen? Lag bis 3 Uhr nachts wach. So, herzlichen Glückwunsch. Und das halt andauernd. Und ich muss aber sagen, was halt für mich echt anstrengend war, war Iron Flame. Wir reden ja gleich drüber. Wirklich, und ich habe es halt genossen, also wirklich Winterkartoffelknödeln, einfach so was Leichteres und so. Ich habe der Silence angefangen, das Buch, was du mir ja empfohlen hast, was wo ich jeden Tag jetzt immer so ein bisschen lese. Ich genieße das total. Also, das ist Haunting Souls, wird, denke ich mal, so ab morgen oder so bei mir angefangen. Und dann haben wir mit unserem neuen Buch, dann habe ich dann 3 Bücher so nebenbei, die ich ein bisschen lesen kann. Das ist ganz gut.
Anne, du Rebellen. Wirklich.
Ja, ist wild.
Ich finde, du wirst zum Serientäter, was so viele Bücher auf einmal angeht. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann.
Bin halt
vielleicht müssen wir dich irgendwann stoppen. Dann machen die HörerInnen und ich also eine Intervention mit dir.
Oh, bitte nicht. Das Ding aber ist halt, nächsten Samstag ist halt dieser Termin, dieses du weißt schon was, werde ich euch nächste Woche erzählen. Deswegen halt.
Du weißt schon was. Ja, also ich call es jetzt einfach, Anne geht zur Fetischparty.
Wurde Zeit, Insomnia hat wieder angerufen.
Ja, also ist ja okay. Ne? Man merkt, du wirst jetzt langsam wieder rebellisch, es muss wieder rausgelassen werden.
Hey, du
brauchst dich nicht schämen.
Nachdem mein Pony jetzt nach dem Friseur auch total zu kurz ist und ich so aussehe wirklich wie, ich gehöre nach Berlin-Mitte und bin eine krasse Künstlerin, darf ich das?
Oh, ich finde den jetzt gar nicht so, findest du den zu kurz?
Den zu kurz und zu dünn.
Nicht?
Ja.
Oh. Aber das Gute daran ist, dass es ja wirklich relativ zügig wächst, oder?
Ja.
Jetzt bist du so ein Schnellhaarwachser?
Also, nein, aber ich massiere meinen Scheitel vorne die ganze Zeit.
Sehr gut.
Direkt wird.
Genau. Schön. Schön massieren, damit das Haarwachstum angeregt wird. Das finde ich sehr gut.
Ja. Aber nur vorne.
Aber ich finde, also nicht, dass es relevant wäre, was ich darüber denke, wie dein Pony aussieht, aber ich finde, es sieht gut aus. Ich finde jetzt nicht, dass es zu kurz wirkt.
Ja, ich fühle mich halt wirklich so, als wenn ich so eine krasse Künstlerin bin mit dem. Und das
bist ja auch eine krasse Künstlerin.
Ja, aber nicht so krass.
Ja, aber nicht so krass, auch schön.
Nun, weißt du, was ich gerade male? Ich habe einmal einen Pennywise hier neben mir, den ich male mit Öl. Und ich habe gestern angefangen, den werdet ihr erst sehen, falls er fertig ist, in Waschbären, in ein auch so Pennywise-Kostümchen, so angelehnt, halt auch so mit Grau, der in einen Torbogen steht und der so ganz lange Krallen hat und so wirklich, wo so ein bisschen so alles gemixt ist und der halt... Der Torbogen ist so ein bisschen düster, aber dahinter ist hell und dann ist er davor und hat noch so einen kleinen roten Ballon in der Hand.
Eine Halloween ist aber erst in 10 Monaten, ne? Das weißt du.
Ich war 6 Tage alleine. Olli kam auch wieder. Ich darf nie wieder gehen.
Ich wollte gerade sagen.
Horrorsachen.
Irgendwie ist da was passiert in den paar Tagen ohne Olli.
Ja, mich darf man halt nicht alleine lassen. Dann kommt halt die böse Seite ungefiltert raus. Was soll ich sagen?
Ich merk schon. Wir müssen uns was überlegen, wenn Olli wieder plant, irgendwie Dinge zu tun, Sachen zu machen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Du hast es ja schon angedeutet, wir werden ja demnächst in dieser Folge über Iron Flame Teil 2 reden. Wie es uns erging, was wir so darüber denken, wie es uns beim Lesen ging, wie uns danach geht was dann auch unsere Meinung zum Buch sein wird, weil wir haben ja nun den 960 Seiten Schinken, Backstein, wie auch immer man es betiteln möchte, endlich durch. Ich mache 3 Kreuze.
Das Ding ist halt so, ich finde das cool, es ist eine lange Reihe und so, alles so, yay, let's go. Aber wir müssen uns, nee, komm, wir gehen einfach direkt ins Buch rein. Ich habe so viel zu erzählen. Also das ist jetzt für alle, wir lesen jetzt den zweiten Teil vom zweiten Teil. Das heißt, wir befinden uns voll im Spoilerbereich. Wenn ihr Iron Flame noch lesen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet jetzt bitte weg. In den Kapitelnoten habe ich euch wieder markiert, wenn es darum geht, welches neue Buch wir für nächste Folge wählen. Oder
wobei wir da ja auch sagen müssen, wir haben ja immer noch die Mission, bevor ihr jetzt alle wegschaltet, weil ihr denkt, nein, ich habe es noch nicht gelesen, verdammt. Wir haben ja die Mission, dass wir unsere Reihen mal so langsam vorantreiben. Das ist ja auch der Grund, warum wir Iron Flame gewählt haben in der letzten Folge, nicht in der letzten, aber in der letzten Wahlfolge quasi. Es wird auch wieder am Ende dieser Folge so sein, dass wir wieder zweite oder dritte oder was weiß ich, wie vielte Bände wählen werden. Das heißt, wenn wir die Klappentexte vorlesen, könnten die euch potenziell auch spoilern. Auch. Nur als kleine Vorwarnung. Ja, nicht, dass ihr aus allen Wolken fallt.
Wir sind halt heute einfach eine krasse Spoiler-Folge.
Ja. Aber das ist okay. Was willst du machen? Wir wollen ja auch mal weiterkommen. Ich möchte nicht immer nur neue Bücher kaufen im Sinne von, dass ich immer nur erste Bände mit euch, mit dir und mit euch irgendwie durchgehe. Ich finde, das ist ein gesundes Leseverhalten, auch mal zu sagen, hey, ich möchte jetzt auch mal wissen, wie die Geschichte eigentlich weitergeht, weil nur den Anfang immer zu starten, ne?
Auch ein bisschen schwierig.
Wir wollen ja auch mal so eine langjährige Beziehung mit unseren Büchern führen und nicht nur so die ersten 3 Monate.
Intimität.
Ja.
Okay. Nun.
Apropos Intimität. Zu Iron Flame.
Wie passend. Oh mein Gott. Leider wirklich. Wir haben aufgehört mit Teil 1, wo sie sich auf den Weg gemacht haben mit über 200 Drachen und 101 Reitern und angekommen sind bei den Rebellionisten.
Rebellen. Nenn es doch einfach Rebellen, das ist okay. Dein Wort ist auch schön. Ich finde, das bringt so einen neuen Touch in die ganze Sache rein, ne?
Ja. Mal ganz kurz das Gehirn ausgesetzt. Ja, nun, okay. Und wie sollte es anders sein, nachdem uns im ersten Teil die ganze Zeit Endana gefehlt hat, ist sie endlich erwacht. Und
Ja. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Aber tatsächlich muss ich sagen, also ich bin ja, ich glaube, eins meiner Fazit nach Teil 1 war, ey, ich vermisse Endana. Ich vermisse auch irgendwie Xayden in Anführungsstrichen so ein bisschen. Das wäre ganz nett, wenn das irgendwie wieder laufen wird. Und ich habe mich, das war wirklich ein Punkt, wo ich mich echt gefreut habe, dass Endana wach ist und sie mit ihr kommunizieren kann. Und scheinbar geht sie gut und es ist alles in Ordnung. Und das war wirklich für mich so der Punkt, wo ich dachte, boah, schön. Endlich das, was mir so im ersten Teil so echt gefehlt hat, kommt jetzt gleich im Teil 2 am Anfang, weil es hätte ja auch sein können, dass das erst gegen Ende Teil 2 kommt, weil, also, wer weiß, ne? Hätte ja auch der Cliffhanger sein können in irgendeiner Art und Weise. Deswegen war ich sehr happy. Wobei ich sagen muss, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen, ne? Also, Andana ist mitten in der Pubertät. Und ich weiß nicht, wie du warst, aber ich weiß, wie ich, ja. Und ich weiß, wie meine Mitmenschen waren in der Pubertät. Und ich dachte nur so, ja, ich erinnere mich wieder. Es war anstrengend.
Ich war recht pflegeleicht, muss man sagen. Aber ich habe auch nie in der Schule geschwänzt oder sowas. Ich war halt immer, das ist ja das, das klingt jetzt grob für mich, aber weswegen ich auch in Therapie bin, weil ich ja immer so viel Angst hatte, was falsch zu machen, auch immer noch habe, um anderen Menschen zu verletzen, dass sie weggehen, dass ich halt nie wirklich rebelliert habe.
Ja, ich habe jetzt auch nicht rebelliert, aber so dieses klassische, so anti-alles, doch, nee, das war ich schon. Boah, ja, und habe ich mich teilweise mit meiner Mutter gefetzt, so. Aber trotzdem war ich noch sehr human. Ich glaube, es gibt noch eine krasse, viel, 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 viel krassere Steigerung von all dem. So,
wahrscheinlich.
Definitiv. Ich glaube, ich weiß, sie hat auch 3 Kreuze gemacht, als dass sie mich war. Gekriegt hat. Und nicht irgendein anderes Kind.
Oh Mann, ey. Das ist, also falls ihr es kennt, falls ihr zum Beispiel einen Hund habt, euer Hund hört die ganze Zeit gut, ist alles super, süßer Welpe, hat sich super entwickelt, dann kommt das blöde Vieh in die Pubertät und dann geht's einfach nur noch um so einen Machtkampf. Das Ganze ist mit Andana. Und es ging mir auch, also mich hat sie genervt. Nee. Ich fand sie anstrengend einfach. Dazu muss man aber auch sagen, Andana hat ja dadurch, dass sie halt auch wach gemacht wurde, zwischendurch drin ja wieder und nicht durchgeschlafen hat, auch weil sie es ja auch nicht sein lassen konnte, was mich halt auch tierisch genervt hat immer wieder, hat sie halt auch ein bisschen Probleme, ist nicht ganz ausgewachsen. Sie wird zwar irgendwann fliegen können, aber sie wird nie einen Reiter tragen können. Und als Farbe ist sie rausgekommen in Schwarz mit einem leichten grünen Schimmer.
Stelle ich mir übrigens richtig schick vor, ne?
Ja, also, oder?
Schade natürlich, dass sie nicht mehr goldfarben ist, ne? Ein goldfarbener Federschwanz war sie ja vorher, was ja die Begründung dafür war, dass sie halt, ne? Also sie war ja noch ein Jungtier und deswegen, ne? Die Farbe kann sich noch verändern und jetzt ist sie halt, ne? Schwarz mit einem grünen Touch. Stelle ich mir so ein bisschen vor wie so Out-Motoröl, weißt du, so, ja. Wenn es so im Licht dann so changiert, habe ich mir richtig schön vorgestellt. Ja, dass sie natürlich nun nicht einen Reiter tragen wird, ist jetzt für unsere gute Vi nicht ganz so dramatisch, weil sie hat ja noch Tern, der ihr einen großen Rücken gibt. deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja, jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war dann immer so der Punkt so, ich meine, Vi hat ja 2 Drachen und kanalisieren, tut sich ja irgendwann diese Fähigkeit raus. Und wir haben ja nun im ersten Band gelernt, sie ist eine, nennt man das Sturmbezwingerin? Naja, ja. Sie kann Blitze leiten und so. Und das ist ja diese Kanalisation der Kraft von Tern. Und ich dachte mir so, boah, wenn Andana jetzt wach ist, könnte es sein, dass man vielleicht eine zweite Kraft kriegt?
Vielleicht.
Das war so der Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt, komm, weiter geht's. So.
Weiter geht's, genau. So. Oh. Alles wild. Was ich dann noch, nachdem sie dort angekommen sind, bei den Rebellionisten, Entschuldigung, bei den Rebellen, hat sich dann noch mit rausgestellt, halt Zayden ist auch der 6. Anführer dort, der gehört halt mit in den Club rein und er wird halt auch wirklich von allen respektiert. Das heißt aber, er hat auch die ganze Zeit das schon alles nebenbei gemacht und er hat unglaublich viel auch verheimlicht, was auch zu Spannungen zwischen den beiden führt. Er sagt immer, frag doch. Sie sagt immer, ja, was soll ich denn fragen? Dann gibt er ihr doch keine Antworten. Dieses Beziehungsspiel von den beiden ist wild.
Ja, es ist vor allen Dingen, erst fragt sie ja nicht, weil sie sich weigert, weil sie erst verständlicherweise sehr enttäuscht ist, dass er sie so belogen hat. Ne? Also, ne, sie ist ja immer noch, sie ist ja sehr nachtragend, was auch okay ist, wenn jemand das ist, mein Gott. Aber sie lässt dann auch nicht locker. Er will, dass sie Fragen fragt. Dann fragt sie irgendwann Fragen. Dann kriegt sie nur noch spärliche Antworten oder gar keine. Es ist wild. Das war, ne, du hast jetzt gesagt, Andana hatte ich sehr aufgeregt. Das war für mich der Aufreger, wo ich so dachte, so, oh komm, Kriegt euch, rauft euch doch jetzt endlich wieder zusammen oder trennt euch. Nur eins von beiden.
Lasst es einfach sein.
Lasst es doch einfach sein, wenn ihr keine gute Mitte findet. Das ist passiert nun mal. Beziehungen werden geschlossen, Beziehungen gehen auch mal auseinander. Das ist in Ordnung, wenn das passiert. Aber es ist dieses Hin und Her, dachte ich so, come on.
Das muss jetzt nicht sein.
Get your shit together.
Dann noch zusätzlich ist es so, dass ihre Schwester auch noch kommt und sich auch der Revolution anschließt. Das heißt, die drei Geschwister sind jetzt wieder vereint an der Stelle. Hm. Und es stellt sich auch raus, dass der Schutzschildzauber leider nicht geht, der eigentlich dort halt das Ganze schützen sollte, was ein Problem ist. Aber sie haben ja die Tagebücher und Co. und sie haben ja Wei. Und Wei kann halt alles. Von daher setzt sich Wei ran und versucht das die ganze Zeit zu übersetzen.
Genau.
Zusätzlich machen sie sich dann noch auf den Weg, um bei den Greifen auch um Hilfe zu bitten. Und das fand ich ziemlich cool dort. Hm. Die kommen halt dort an und es ist so gefühlt so ein Riesenpalast. Also Seiden ist auch mit dabei und cool, die ganze Truppe gefühlt. Die wollen halt dort einfach um Unterstützung bitten. Und wie sollte es anders sein?
Kommt mein halt Lieblingscharakter mit dazu. Ja. Ich weiß.
Ist halt Cat auch da. Und
aber Anne, Seiden, wer ist denn Cat?
Ja, wer ist denn Cat? Die haben wir im ersten Teil schon kennengelernt. Die war nämlich bei der Übergabe der Waffen mit dabei und war schon immer die ganze Zeit so schnippig, wo sich Wei schon dachte, na super. Und Cat ist bei den Greifen mit dabei, weil sie nicht nur die Tochter vom irgendeinem wichtigen Oberhaupt ist, ich weiß gerade nicht mehr von wem, sondern sie war auch sozusagen an Seiden versprochen. Nicht verlobt, sondern versprochen. Darauf besteht Seiden, das ist ein Unterschied. Und Cat währenddessen wird sehr gemein und sehr eklig. Und was ich halt, also sie waren vorher zusammen, sie hat für Seiden Gefühle gehabt. Das ist vollkommen verständlich, das ist auch in Ordnung. Und dass man auch mal ein bisschen schnippig ist schon. Was ich aber fand, und das fand ich sehr schade, das hat sich im weiteren Buch auch so ein bisschen durchgezogen, sind so diese ganzen sexuellen Dinge. Weil sie auch dann irgendwann zu Wei meinte so, das übrigens mit den Fingern, das hat er von mir gelernt.
Ja.
Finde ich unnötig, will ich nicht wissen, interessiert mich nicht.
Also, ich finde Cat unglaublich anstrengend. Also noch anstrengender als das Hin und Her zwischen Seiden und Wei, muss ich sagen. Weil sie komplett in dieser Schublade eifersüchtige Ex-Freundin mit gebrochenem Stolz reinfliegt. Mhm. Und auch gar nicht gefühlt, überhaupt nicht am Ende dann so langsam. Aber ich will jetzt nicht zu viel auch vorwegnehmen, so, aber am Ende dann so langsam aus dieser Schublade rauskraucht. Aber davor jeder Satz, den Cat sagt, schießt gegen Wei. Es ist gemein. Es ist unter der Gürtellinie teilweise. Nicht nur teilweise, eigentlich fast immer. Es ist immer eine blöde Spitze für eine Sache, für die Violet ja nun gar nichts kann. Weil sie kann nichts dafür, dass Xayden nicht mit Cat zusammen sein wollte oder irgendwann gesagt hat, hey, er möchte das doch nicht. Dafür kann Violet nichts. Und ich finde es unfair einfach, dass das so, ne, dass sie das so umdreht. Dann soll sie zu Xayden von mir aus fies sein, aber auch das wäre unberechtigt, also ungerechtfertigt aus meiner Sicht. So, weißt du, wenn es so zwei, drei Sachen gewesen wären, so am Anfang, dass man gesagt hätte, ja, sie findet das jetzt nicht so nice, so okay, aber es ist konstant die ganze Zeit. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, boah, bitte flieg irgendwie von der Klippe runter, rutsch aus, brich dir irgendwas, damit du im Krankenflügel sitzt oder so und nicht mehr rauskommst. Die fand ich wirklich sehr, sehr unangenehm, so wirklich extrem unangenehm.
Das ist ja auch so ein Problem, also es wird jetzt gerade sehr ernstes Thema, aber es ist ja auch allgemein so, wenn es darum geht zum Beispiel, wer hat wen verlassen oder wenn irgendwie Fremdgehen war, dass irgendwie prinzipiell die Frauen meistens schuld daran sind und so ist es halt auch dort, es wird dann Wei ausgelassen. Hey, die Liebe klappt nicht, die Beziehung hat nicht funktioniert, ist kacke, verstehen wir alle, auch mal ein, zwei Spitzen, aber halt so dauerhaft ist halt wirklich unangenehm und das war halt so wieder ein laufendes Klischee und ich mag das überhaupt nicht.
Ja. Das hatten wir ja bei Ravenhall Academy auch gefühlt, ne? Und so, da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert und dachte so, boah, muss das jetzt? Muss das? Vor allen Dingen so häufig und so extrem. Ich habe jetzt nicht den kompletten Brady Read immer so verfolgt, aber ich meine einige Leute da auch gelesen zu haben, die gesagt haben, mein Gott, krieg dich mal wieder ein, so, ne? Also es ist wirklich das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch anderen Personen, die das Buch halt lesen. Und ich glaube, wir sind wirklich nicht die einzigen Personen, die es nervig fanden. Wirklich extrem nervig.
Und was halt noch mit dazu kommt in der Gemeinheitsskala, Ketzfähigkeit ist, Gefühle zu verstärken. Und sie verstärkt die Gefühle, die in Vi drin sind, nämlich die Unsicherheit zu Seiden gegenüber. Und das macht sie halt nicht nur einmal, das macht sie mehrfach. Und das ist halt wirklich so einfach nur, ach, das ist so viel, es ist so viel. Ja. Ein bisschen schade ist, weil an sich fand ich das bei den Greifen total interessant. Die machen sich da alle richtig schön, die bekommen Abendkleider, dort wird richtig gesittet gegessen, da wird ein richtiges Festmahl gemacht. Ich hätte gerne mehr davon. Das ist so, dass, also wenn wir jetzt auch sagen, wir meckern über was, dann sind das halt Punkte, die uns wirklich nicht gefallen haben. Das macht aber den Eindruck vom Buch, sehen wir trotzdem noch im Ganzen und halt unabhängig davon. Aber ich fand das bei den Greifen echt cool.
Ja, dann nur noch mal kurz dazu. Natürlich meckern wir jetzt über einzelne Punkte, aber ich glaube, in unserem Fazit kommt dann raus noch mal ganz speziell, wie wir das Buch insgesamt finden. Ne? Also ich finde aber trotzdem, dass wir Sachen, die uns nicht gefallen, und wenn es sowohl als auch du sowie als auch ich so sehe, dann finde ich, kann man das ruhig ansprechen. Ne? Das heißt ja nicht, tut dem ganzen Buch ja im Endeffekt nicht oder der Geschichte nicht einen Abbruch, wenn jetzt da eine Person mal so ein bisschen nervig ist, manchmal habe ich es vielleicht auch einfach überlesen, weil es ist, ne, es, im Endeffekt, ja. Aber zum Thema bei den Greifen, ich hatte so, als dieses losging mit dem, sie sollten sich schick machen für dieses Abendessen, weil sie halt eben mit, ich glaube sogar Cats Vater ist das, ne? Cats Vater, der ist quasi der, ich nenne ihn jetzt mal das Oberhaupt dort vor Ort. Und der hat halt, macht halt dieses Bankett, dieses Abendessen, die sollen sich alle schön anziehen, sollen dort essen. Und ich hatte die ganze Zeit dieses komische, mulmige Gefühl, dass irgendwie fühlt sich das. Ich habe, warum auch immer, vielleicht weil es einfach noch so präsent war, die ganze Zeit an Snow gedacht. So dachte so, das fühlt sich alles zu nett und zu lieb an. Und sie kommen ja dahin, weil sie etwas wollen, weil sie nämlich halt, wie hieß der Gegenstand nochmal? Sie wollen diesen Obelisken. Heißt der Obelisk?
Ich weiß das gerade nicht mehr. Sie brauchen ein Moped, um den Schutzschild hinzukriegen.
Genau. Und wollen wissen, wie genau und was. Also sie brauchen Informationen, sie wollen das, ne, wollen das alles schaffen, das auch in ihrer Basis quasi aufzubauen. Und natürlich kommen sie da, ne, mit einer Sache, die sie haben wollen. Das heißt, der Vater von Cat ist natürlich in der Position, wo er sagen kann, aha, ihr wollt etwas von mir, natürlich müsst ihr dann erstmal zeigen, beweisen und hier und da und hast du nicht. Und wer muss natürlich beweisen und zeigen? Wer ist natürlich die Interessanteste aus der ganzen Riege? Richtig, Violet.
Wer sonst?
Und Violet wird dazu anberaumt, dass sie zeigen soll, wie sie ihre Blitze lenken kann, wie gut das schon klappt. Sie ist nun mal durch ihre Fähigkeit jemand, also die Fähigkeit gibt's nicht so oft, das ist was Besonderes. Was aber dann passiert, und dann hatte ich noch mehr Snow-Vibes, ist, dass Violet in diese Art, ich habe es mir vorgestellt, wie so eine Art Arena mit einer riesigen Tribüne, wo die von oben runtergeguckt haben. Und es ist ja nicht nur die Leute, die dort auf dem Essen waren, sondern auch, es kommen immer mehr Leute dazu. Also sie muss da halt vor so einer ganzen Mannschaft an Menschen irgendwie ihre Kräfte vollführen. Und es wird quasi so gemacht, dass zwei Leute halt eine Kiste in diese Manege-Arena, wie auch immer, tragen. Und sie soll quasi diese Kiste treffen, diese Kiste öffnen. Und es kommt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Zayden will eigentlich mit ihr runtergehen, wird dann aber aufgehalten. Es wird gesagt, nein. Er soll seine Kräfte nicht einsetzen, weil er könnte ja potenziell da irgendwas machen. Aber ihre Schwester begleitet sie dann, weil sie sagt, das, was ich machen kann, wird ihr nicht helfen. Vi schafft es, ihre Blitze zu. Nee, sie öffnen die Kiste oder versuchen die zu öffnen. Ja. Und es passiert etwas, was ich ehrlich gesagt nicht so hab kommen sehen. Auch aus dieser Kiste kraucht, springt wie auch immer ein Veneni. Und ich dachte mir nur so, was zur Hölle hat das jetzt hier zu suchen? So, was ist da passiert? So. Dieser Veneni erkennt Vi. Und kämpft dann auch gegen sie. Sie haben halt, ne, es geht dann so ein Hin und Her. Das will ich jetzt nicht zu weiter aus ausweiten. Aber sie Weiden. Schaffen ausweiten, ausweiten.
Entschuldigung.
Alles gut. Sie schaffen es, den Veneni zu besiegen mit einem kleinen Trick, weil ich glaube, ich meine, es regnet und sie schafft es dann aufgrund des Regens und der sehr nassen Arena zu besiegen. Und ja, es ist natürlich jetzt nicht so der schönste Anfang in so ein Gespräch für eine Kooperation zwischen den beiden Parteien, ne?
Ist jetzt nicht das Beste halt so vertrauensmäßig, aber sie musste das halt machen, weil sonst hätte sie nicht die Unterstützung bekommen. Und so hat es halt geklappt, dass sie die ganzen Kadetten von den Greifen bekommen, das heißt mit Greifen und halt Reitern allen drum und dran. Und die wollen sich auf den Weg zur Schmiede machen, um dort den Schutzschild zu errichten. Und es ist aber so, dass der Weg dorthin über einen sehr gefährlichen Berg geht. Der Berg hat sehr schmale Wege nur und er ist sehr hoch gelegen. Die Greifen sind es nicht gewohnt, in so hohen Gegenden zu atmen. Das heißt, die können dort drüber nicht fliegen, dafür reicht dann die Kraft nicht. Und so machen sie sich wirklich auf den Weg als Kolonne dort gemeinsam rüber. Und sie werden in Zweierteams zusammengesteckt und jeweils ein Drache und ein Reiter. Ein Drache und ein Greif halt sozusagen. Und Vi bekommt die beste Freundin von Cat. Wie sollte es anders sein?
Natürlich.
Es hätte auch Cat sein können.
Ich wollte gerade sagen, es hätte auch einfach Cat. Also das wäre jetzt noch ein Worst-Case-Szenario gewesen, weil da hätte ich wirklich gedacht, so bitte nicht. Oh, wirklich. Es gibt ja vieles, was ich ertrage.
Zu lesen.
Ich hätte es überblättert, glaube ich. Weil ich glaube, das wäre nicht. Also man hätte das natürlich als Twist machen können, dass sie sich während dieser Zeit dann besser kennenlernen und vielleicht irgendwas passiert. Keine Ahnung. Violet rettet Cat aus einer Notsituation oder andersherum und dann sind die Wogen ein wenig geglättet, so, ne? Aber das war es zum Glück nicht. Also, was heißt, das war es zum Glück nicht, aber sie wurden nicht in ein Team gepackt, sondern halt, wie du schon gesagt hast, die beste Freundin von Cat. Aber ja. Wie hast du dir das vorgestellt, diese Greifen, die dort kraxeln?
Ich habe so ein bisschen gedacht an Herr der Ringe, als sie dort auch mal so lang gekraucht sind, so in einer Reihe. So ungefähr, bloß halt Hobbits ersetzt durch Greifen.
Ja, ich habe mir das auch sehr umständlich vorgestellt, weil, also ich weiß nicht, ich habe mir so einen klassischen Greifen halt wirklich vorgestellt. Ne? Also so, die sind ja doch nicht so klein wie ein Mensch, sondern schon ein bisschen größer. Und die haben ja auch diesen, also Schweif hinten.
Ja.
Das heißt, wenn die so, genau so habe ich es mir nämlich auch vorgestellt, wie du, an so einer Klippe langkraxeln, dann müssen die ja auch, also die haben ja eigentlich keinen richtigen Halt. Also das kann doch gar nicht funktionieren, habe ich mir gedacht. Und es kommt, wie es kommen muss. Es passiert ein Unglück die beste Freundin von Cat rutscht ab oder ihr Greif rutscht ab. Ich weiß nicht, einer von beiden rutscht ab.
Der Greif.
Der Greif rutscht ab, ne? Und Cat sei schon, nicht Cat. Violet schafft es nicht, sie zu retten, sondern rettet jemand an, ne? Sie greift eine andere Person. Und das wird ihr später ja dann die ganze Zeit immer wieder vorgeworfen, dass sie natürlich eine andere Reiterin gerettet hat, eine andere Drachenreiterin gerettet hat und nicht die beste Freundin von Cat.
Ja, aber wie hätte sie es schaffen sollen, Greifen zu retten? Also das ist schon so, das nicht möglich. Also selbst Tarin, also das wäre möglich gewesen, dass die Drachen, die Greifen dort drüber fliegen, aber da sind sie halt auch wieder zu stolz, nehmen nicht die Hilfe an. Deswegen klappt das halt auch nicht. Und Tarin war halt nicht in der Nähe, der hat es einfach nicht geschafft an der Stelle. Es halt.
Sind die nicht sogar schon ein bisschen vorausgeflogen, die Drachen? Mhm. Ich meine, die sind schon oben quasi, ne?
Ja, sie hatten dort auch jeweils schon Stationen aufgebaut, dass die Greifen entgegengenommen werden können, dass die dann wegtransportiert werden können, weil die Hilfe brauchen. So, es ist halt keine Ärmchen, keine Kekse, so auf die Art und Weise. Es tut mir leid, aber wenn ihr zu stolz seid und die Hilfe nicht annehmt, ich kann Stolz verstehen, aber dann kann es auch einfach passieren, dass halt gerade auch, weil der Weg teilweise mit Fallen gesprenkelt ist, dass dort Unfälle passieren. Und die Greifen haben Probleme, das wird richtig schön beschrieben. Also den Part mochte ich wirklich sehr gerne. Die Greifen haben Probleme, die bekommen schlecht Luft, die sind schlapp und so alles mit. Und dann ist es halt auch leider so, dass es halt nicht halt bei dem Unfall, es war halt einfach ein Unfall. Ja. Und das war so das Nächste. Cat hat es halt dann das war das Nächste, worauf sie sich gestürzt hatten. Das war so, nee, wie viel denn noch? Ich bin's leid.
Ja, weil so diese Wut immer gegen Violet zu kanalisieren, ist halt irgendwie auch, also wie gesagt, also im Laufe des Lesens war ich so wie, ich weiß, Kat, ich hab's verstanden. Bitte hör jetzt auf. Wir haben es, glaube ich, alle verstanden. Selbst die, die es nicht verstehen wollten, haben es jetzt an dem Punkt verstanden, dass du Violet nicht leiden kannst. Ist okay. Aber ja.
In Ordnung. Ja, auf jeden Fall sind sie dann zusammen dort und die Greifen werden jetzt zusammen mit den Reitern, also die Drachen und die Greifen zusammen, halt alle gemeinsam ausgebildet, diese Kadetten. Mhm. Weil so können sie nämlich eine Armee erschaffen. Das heißt auch, dass jede Staffel halt sozusagen Zuwachs bekommt. Natürlich bekommt Weiß Staffel Cat. Wie sollte es anders sein? Schön. Und mittlerweile ist das halt, wo sie unterkommen, dieses Gebäude der Rebellen, halt auch so voll, dass die Zimmer auch mittlerweile doppelt belegt werden, was sonst überhaupt nicht der Fall ist. Jeder hat ja sein Einzelzimmer. Und sie lernen auch was Neues mit dazu, nämlich Runenmagie. Und das ist auch ganz schön. Davon hatte Saiden ja Weimar was erzählt von Runen. Und dass sie es nicht weiß, ist sie ja selbst dran schuld, weil sie hat ja nicht nachgefragt.
Ja, ganz klar.
Ja.
Hä? Frag doch nach, wenn du was wissen willst. Hä? Es kann ja gar nicht sein, dass du das vergessen hast, dass ich dir das vor 10.000 Jahren mal erzählt habe. Musst du doch dran denken können. Naja, also, ja, es gab so viele Sachen, weswegen sich die beiden gestritten haben, wo ich so dachte so, ach, come on, girl or boy, je nachdem. Ich fand beide manchmal echt ein bisschen auch sehr, oh, für mich ist eine Beziehung halt auch einfach aufeinander mal zugehen wollen, ne? Also dieses Wollen ist mir wichtig, dass es nicht immer klappt. Okay, aber trotzdem will man doch versuchen, eine Lösung zu finden, weil einem die andere Person irgendwie in irgendeiner Art und Weise am Herzen liegt. Aber da hatte ich das Gefühl, das ist so, die Fronten sind so verhärtet, wo ich, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, dachte so, komm, dann geht auseinander, wirklich, dann macht das ergibt das keinen Sinn mehr, so, ne? Bevor die aber zusammen alle in so eine Staffel kommen, was ich ziemlich lustig finde, ist halt, dass die Greifen bei weitem nicht so eine krasse Ausbildung hatten oder haben und auch die Reiter der Greifen wie die Drachenreiter. Was ich ziemlich heftig finde, weil das merkst du im Laufe des Buches auch ganz oft, dass die manchmal dastehen und so, was habt ihr gemacht? Was musstet ihr tun? Und so komplett erstaunt sind. Und dann frage ich mich, wie unterschiedlich teilweise diese Ausbildung scheinbar war, weil die ja wirklich, also die bei den Drachenreitern war es ja wirklich so, ja, entweder kriegst du einen Drachen oder stirbst halt, ne? Oder auf dem Weg dahin, dann stirbst du, dann ist es so, ne? Während bei den Greifen, glaube ich, das schon so konzipiert war, dass sie versuchen, wirklich alle möglichst durchzuziehen, in Anführungsstrichen, ne? Also, dass du natürlich deine Leistung erbringen musst, aber dass bei weitem nicht so hoch angesetzt wird und nicht Leute da sterben und vor allen Dingen auch nicht gegeneinander kämpfen mussten. Womit wir nämlich zum nächsten Punkt kommen.
Noch ganz kurz zur Ausbildung. Bei denen ist es zum Beispiel nicht so von wegen, du bekommst keinen Greifen, du stirbst. Du fällst dann vom Viadukt oder wirst halt beim Dreschen halt, bist du halt tot. Sondern bei denen ist es so, die springen von der Klippe und mit Glück landen sie auf dem Greifen. Wenn nicht, dann sind sie im Wasser und machen es nochmal.
Ja, da musste ich auch so lachen, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Also dieses, ja, dann ist nicht so schlimm, weil alle so von den Drachenreitern, alle so, wie? Ja, und was passiert dann? Dann bist du doch tot, wenn du, nö, wir landen im Wasser und dann sind wir halt nächstes Jahr nochmal dran. Und du sitzt so da und denkst dir, ja. Meanwhile, die Drachenreiter alle so, schön. Schön ist das. Genau, sie bekommen, weil ich es ja gerade angedeutet habe, die Chance auch, bevor sie dann alle in diese Truppen kehren, also gemischt mit DrachenreiterInnen und auch GreifenreiterInnen, dass sie die Möglichkeit haben, auch nochmal alle Fäden quasi, also alle schlechten Gedanken, alle schlechten Gefühle irgendwie loszuwerden, dass sie gegeneinander kämpfen können, wenn sie das dann möchten. Sie müssten es nur dann heute jetzt anmelden und dann machen. Und wer kämpft natürlich gegeneinander? Also wer macht da vielleicht das Aufgebot? Natürlich die wunderbare Cat. Und natürlich muss bei sich dann in dem Kampf beweisen. Und was ich auch wieder ziemlich eklig finde, es heißt ja, ne, also es wurde ja vorher auch gesagt, keine Kräfte nutzen, weil imagine, Violet benutzt da ihre Blitzekraft, so pst, ist die einmal gebrutzelt, die gute Cat, und gut ist. Aber da hält sich leider in diesem Kampf nicht jeder dran, denn Cat, wie du schon gemeint hast vorhin, sagt ziemlich unangenehme Sachen, was so dieses Miteinander zwischen Cat und Xayden in speziellen Nächten angeht, um die gute Violet noch mehr zu triggern und noch mehr, noch wütender zu machen. Plus Cat benutzt ihre Kraft, um die Gefühle noch mehr zu verstärken, sodass es wirklich schwer ist, für Violet sich zu kontrollieren. Und das finde ich super unangenehm und super eklig einfach. Das macht man halt auch einfach nicht so.
Das ist, ja. Sie kämpft halt dann auch wirklich mit sehr viel Wut und wirkt sie dann auch zum Schluss, sodass halt Cat fast ohnmächtig wird und kurz davor ist halt getötet zu werden und dann geht Zayn dazwischen und dann sagt Cat, ich habe aber nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, du hast aufgegeben.
Und das ist halt so das Ding, ne? Was hat denn Cat jetzt davon erwartet? Dass sie umgebracht wird oder so? Also ich kann doch nicht jemanden so wütend machen, dass er schon on the edge ist und dann noch mehr mit dieser Kraft die Gefühle verstärken. So, was hat sie denn erwartet, was da jetzt passieren wird, so?
Also ich weiß auch nicht. Ach, super wild. Zayn nimmt danach auf jeden Fall Vi mit und er geht mit ihr sozusagen in so einen geheimen Raum, wo halt die Anführer zusammen sich alle besprechen und wie sollte es anders sein, haben sie dort Sex auf dem Thron und das Ganze ist, er opfert sich an dieser Stelle, weil er befriedigt nur Vi, um zu zeigen, dass er auch in der Lage ist, sich selbst zu bestrafen und dass nicht nur er an erster Stelle steht.
Mhm.
Und es wird halt wirklich ganz genau beschrieben über zu viele Seiten hinaus, mit wie vielen Fingern er das tut und Co. und wie stolz er dann auf sich ist, dass er das geschafft hat. Und Violet ist einfach so devot und dieses Verhalten bei den beiden, es triggert mich hart. Es ist nicht okay, was bei den beiden ist. Und ich sehe da ein ganz großes Problem, dass es von so vielen Leuten romantisiert wird. Das ist nicht romantisch. Das, was Zayn macht mit Violet, ist nicht okay. Er setzt sie auf eine Art und Weise unter Druck, indem er dann auch sagt, guck mal, ich habe jetzt selbst gerade mein Ding nicht reingesteckt. Ich habe mich geopfert, damit du zum Zuge kommst, um mich selbst zu bestrafen. Bin ich nicht toll? Nein, bist du nicht. Und du bist ja selbst dran schuld, du hast ja nicht nachgefragt. Woher soll ich denn wissen, dass das wichtig ist? So, ja, hättest du ja nachfragen können. Du erzählst mir vielleicht mal, ja, so, wirklich so. Erzählst mir, wann der Osterhase kommt, wenn ich selbst nicht nachfrage, bin ich schuld, dass ich keine Ostergeschenke bekomme oder was?
Ja, ist ja wohl ganz klar.
Boah, also Xen, regt mich auf.
Xen übt sich auf jeden Fall im Gaslighting. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen. Ich frage mich halt auch, ne, ich meine, du und ich, wir sind nicht mehr die Jüngsten, ich weiß. Aber wir können das mit einem reflektierten Blick halt lesen und wissen, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. So sollte man in einer normal, in Anführungsstrichen, was ist schon normal, I know, aber in einer funktionierenden Beziehung nicht miteinander kommunizieren. Es sei denn, es ist wirklich mit beiden zu 100% abgesprochen und es ist fein für beide und es dann danach wieder ein gesundes Beziehungsleben, wenn das innerhalb dieser, ich sag jetzt mal, dieses Aktes passiert. Ja, meint, ne? Wir schämen keine Kinks, aber es ist schon wirklich nicht in Ordnung. Und es war schon im ersten Band nicht in Ordnung, wo er sie die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat, dass sie doch bitte sagen soll, dass sie ihn liebt. Ja. Da war es schon sehr unangenehm teilweise. Und ich hoffe halt auch einfach, dass die Leute, die das lesen, halt das auch mit diesem reflektierten Blick lesen und sagen, hey, das ist jetzt eine Fantasiegeschichte und das bleibt auch Fantasie und es ist aber im realen Leben nicht in Ordnung, dass Partner miteinander so reden.
Ich hoffe es so, aber also das, was ich so an TikToks und so mitbekommen habe, leider halt gar nicht, das wird nicht gesehen, aber es wird halt auch von vielen Jungen gesehen, auch gelesen, die wissen es nicht, ich weiß nicht. Kannst du den Begriff Gaslighting kurz erklären für jemanden, der das nicht weiß?
Also ich kann es sehr laienhaft erklären.
Genau, sehr laienhaft reicht ja einfach zum Überblick.
Es ist bestimmt nicht die exakte Erklärung dazu, aber im Grunde ist Gaslighting, dass eine Person quasi das Problem immer so drum dreht, dass du, also die andere Person, der Gegenüber das Problem ist und die andere Person so lange mit Vorwürfen beballert, so von wegen eben in dem Fall, ne, Xen, der sagt, naja, du hättest ja auch nachfragen können. Warum hast du denn nicht nachgefragt? Bist ja selber schuld, dass du nicht nachfragst, so nach Motto. Also, dass die Schuld immer auf die andere Person geschoben wird und nicht gesagt wird, hey, stimmt, tut mir leid, hätte ich ein bisschen mehr erklären können für dich, damit das einfach klarer ist. Ne? Also es ist jemand, der versucht, das Problem immer so rumzudrehen, dass du die Schuldige in dem Fall bist und dich schuldig fühlst. Und dadurch passiert es, dass die Person, die beschuldigt wird die ganze Zeit, so verunsichert ist, dass sie immer wieder denkt, sie ist das Problem. Und das macht ganz viel mit einem psychisch, sodass du irgendwann immer die ganze Zeit durch die Gegend rennst und denkst, ja, ich bin das Problem, weil ich habe es nicht verstanden und ich habe nicht nachgefragt oder ich habe das und das nicht gemacht und deswegen ist mein Partner jetzt ausgerastet. Und ich hätte ja einfach das Essen mal kochen können, hätte ich ja dran denken müssen, so, dass der, wenn er nach Hause kommt, Essen auf dem Tisch hat. So. Ja. Logisch, ich bin ja schuld daran, dass er jetzt ausruht. Nee, es ist nicht in Ordnung, dass jemand ausrastet, weil du das Essen nicht gemacht hast. So soll er sich doch selber in die Küche stellen und das Essen machen. So, es ist, du bist nicht das Problem. Ganz bestimmt nicht. So,
ja. Ja. Das ist so. Deswegen, also wir sehen halt diese Thematik und ich hoffe ja auch, das ist nicht romantisch, was dort passiert. Das ist nicht okay und es ist mir viel zu viel Sex in diesem Buch.
Ich muss sagen, die, wo wir gerade bei dieser Thronszene sind, da in Anführungsstrichen, ich habe ja, weil ich so leseflautig war, das habe ich ja am Anfang der Podcast-Folge so ein bisschen angedeutet, was heißt angedeutet, ich habe es gesagt, nicht nur angedeutet, habe ich, weil ich eben, ich konnte momentan die ersten 2 Wochen irgendwie kein Buch mir zur Hand nehme. Es ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, es ging einfach nicht. Und darum habe ich das Ganze als Hörbuch gehört und habe tatsächlich unter anderem dieses Thronszene auch komplett einfach vorgespult, weil ich mir so dachte so, ach komm, nö, muss ich jetzt nicht hören, während ich in der Bahn sitze und zur Arbeit fahre, beziehungsweise zurückfahre, muss ich nicht hören, wie andere da, naja.
Ja, dadurch hast du ja solche tollen Sachen verpasst, wie er sich aufopfert.
Na, das, doch, das habe ich, also ich habe, das habe ich gehört, weil das erzählt er ja 5-mal am Ende.
Ja.
Ja. Damit's wie auch wichtig das ist, dass er das jetzt nicht, das ist ja ganz wichtig, dass er jetzt nicht zum Zug kam, wo ich so dachte so, ja, ist gut, wir haben es wirklich alle verstanden. Also in dem Fall passen Cat und Xayden echt gut zusammen, dass sie Dinge so oft wiederholen, bis es wirklich der Letzte in der hintersten Ecke verstanden hat. Aber ja. Nun. Entschuldigung, das ist ein kurzer Ausraster von mir. Aber ja, nach dem ganzen Hin und Her zwischen den beiden und der doch relativ ungesunden Beziehung, wie wir dann schon wieder festgestellt haben, geht es auf Trainingsmissionen. Und das war der Punkt, wo ich so dachte, boah,
jetzt wird's geil.
Jetzt wird's cool. So, Trainingsmission klingt gut, passieren immer schön viel blöde Sachen. Hoffentlich stirbt keiner, war so mein Gedanke. Aber ja, sie erkunden, glaube ich, eine Höhle. Also es ging irgendwie darum, sie müssen bestimmte Sachen finden, Runen, ne?
Genau.
Unter anderem und müssen die quasi einsammeln. Und die Gruppe, also es ist so in Gruppen eingeteilt, in Mannschaften. Und die Gruppe, die meisten Runen eingesammelt hat und am Ende wirklich die Mehrzahl hat, bekommt ein freies Wochenende, glaube ich, ne? Ohne Hausaufgaben, ohne alles, ohne dass sie irgendwelche Verpflichtungen haben. Und sie dürfen auch überall hinreisen innerhalb dieser 48 Stunden, soweit ich das in Erinnerung habe. Und natürlich wollen es alle, weil es geht darum, ne, es herrscht ja auch normal ein Krieg. Sie wollen ihre Verwandten, Bekannten sehen, wollen die vielleicht auch warnen, dass sie von da wegkommen. Sie wollen, ne, also alle reißen sich um dieses freie Wochenende. Und auch die Truppe um Violet und Cat sind natürlich am Rumsuchen und wollen möglichst viele Sachen finden. Und sie finden etwas auf ihrer Trainingsmission und es ist Solace. Und ja, Solace ist nicht so gut auf Violet und die anderen zu sprechen. Berichte mich jetzt sehr gerne, es ist der Drache von dem einen Oberhaupt da aus dem Beskaya's War College, ne?
Ja. Das ist von dem, der so fies war, so fiesig. Ihr wisst, wir sind mit Namen so. Ja, ihr wisst ganz genau, wen wir meinen.
Ihr wisst da ganz genau, wen wir meinen. Ja. Und er ist wirklich nicht gut, auf die zu sprechen. Es entbrennt ein Kampf und Andana kommt zur Hilfe, richtig?
Mhm.
Und fletscht ihre Zähne, weil viel mehr kann sie momentan noch nicht so richtig tun. Und tötet Solace. Was sehr schwierig sein kann. Also, dass ein anderer Drachen tötet, ist nicht gern gesehen unter den Drachen. Und es kommt auch dazu, dass Andana quasi auch befragt wird und geguckt wird, ob es auch wirklich seine Richtigkeit hat, dass das passiert ist. Weil die Regel, dass natürlich der Drache seinen Reiter beschützen muss, ist immer da. Aber trotzdem ist es ein sehr kritisches Ding, was untersucht wird unter den Drachen. Das fand ich ganz interessant, so dass da so eine Frage gibt und dass da wirklich gecheckt wird, ob das auch wirklich berechtigt ist, dass der andere Drache getötet wurde. Aber das Interessante an der ganzen Sache, denn nicht nur Violet und Cat sind ja in dieser Truppe, sondern auch Sloane. Und Sloane, kurz zur Erinnerung an alle, die jetzt nicht wissen, wer sie sein soll, ist die Schwester von Liam, der ja im ersten Band verstorben ist. Und sie ist auch da und sie ist eine... Ah, also es wird im Buch beschrieben, eine Siphoniererin.
Ja.
Und ich habe es mir so erklärt, berichtige mich gerne, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, dass sie quasi die Kräfte nochmal verstärken kann, also noch krasser rausbringen kann. So habe ich es mir genau erklärt, dass das ist.
Also was ein bisschen schade ist bei solchen Begriffen, dass sie dann das nicht ganz genau beschreiben, sondern dass man sich das ein bisschen so hin und her deichseln muss. Das hätte ich mir so ein bisschen mehr gehofft, einfach an der Stelle. Aber ja.
Oder halt wie so eine Art Wörterbuch hinten, ne? Also das ist, ja. Das wäre halt auch ganz cool gewesen. Aber okay. Ich habe es mir jetzt so erklärt. Falls ihr eine bessere Erklärung habt, könnt ihr das gerne mal unter den Post auf Instagram dann hauen, falls ihr das besser erklären könnt als ich. Sicherlich könnt ihr das. aber ja, es war sehr interessant, dass diesen Kampf da in dieser Höhle ist das, glaube ich, mitzuerleben. Und während dieses, ich weiß gar nicht, ob es während des Kampfes ist oder danach, wird Violet etwas bewusst, weil ihr auch zwischenzeitlich was erklärt wird. Da geht es so ein bisschen darum, dass wenn ein Drache schon mal einen Reiter hat, das kann ja sein, dass der Reiter verstirbt durch einen Unfall oder einfach, ne, meist sehr wahrscheinlich durch einen Unfall oder durch einen Kampf, heißt es ja nicht, dass der Drache auch zeitgleich stirbt. Es ist ja nur so, wenn der Drache stirbt, stirbt auch der Reiter, ne? Aber der Drache kann sich entscheiden, weiterzuleben und eine neue Person zu binden. Und Violet wird, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, aber ihr wird erklärt, dass es auch schon mal sein kann, dass ja eventuell unter Umständen der Drache, Anne lächelt schon, weil sie weiß, was jetzt kommt, dass der Drache vielleicht jemanden aus der gleichen Generation, nee, nicht aus der gleichen Familie jemand bindet. Was jetzt nicht so gern gesehen wird, ganz im Gegenteil, es wird überhaupt nicht gern gesehen. aber vielleicht könnte es sein, dass solche Dinge ja passieren, Anne, oder?
Vielleicht ist doch sowas passiert. Und Seidens Drache war vorher mit seinem Großvater.
Nein, erzähl doch.
Oh mein Gott.
Und aber was bedeutet das denn?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat Vi auch einfach nicht nachgefragt, als sie das erzählt
wurde. Stimmt. Ist ja auch blöd von ihr, dass sie nicht einfach nachfragt. Ne? Sie hätte doch einfach fragen. Sie hätte doch einfach nur die richtigen Fragen stellen müssen.
Hätte so. Gibt dann Seiden zu, dass er die ganze Zeit eine zweite Siegekraft vor ihr verheimlicht hat.
Und sie geht nicht weiter drüber. Gibt er das da schon zu? Ich bin mir gerade unsicher. Also, sie weiß es auf jeden Fall.
Sie weiß es auf jeden Fall. Er verheimlicht die zweite Siegekraft.
Genau.
So. Das weiß sie auch, dass sie da ist. Das sagen gerade meine Notizen. Eine gute Frage.
Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher.
Also nach dem Wissen auf jeden Fall, nachdem sie das weiß, geht noch ein bisschen Zeit einfach dahin, weil sie immer noch an der Verteidigung, an diesen Schutzzauber arbeiten und irgendwann schnappt sich Cat dann wirklich auch, Vi auch einfach Seiden und spricht ihn drauf an und nimmt ihn wirklich in die Mangel und sagt so, Boy, let's go, was ist da los? Entweder du bist jetzt ehrlich zu mir oder wir haben ein ganz großes Problem.
Leg die Karten auf den Tisch. Los.
Genau. Und dann sagt er so, wie schnell kannst du dich eigentlich entlieben? Und sie so, hä, wieso? Also, er glaubt innerhalb von Minuten und Sekunden. Und dann kommt so raus, was denn seine zweite Siegelkraft ist. Und seine zweite Siegelkraft, über die ist nicht so viel bekannt, weil jeder, der in diese Richtung eine Siegelkraft hat, getötet wird.
Hm.
weil sie einfach gefährlich sind. Und an der Stelle herzlich willkommen. Hier ist die Erinnerung an Dane. Zaydens zweite Siegelkraft ist die Möglichkeit, die Absichten von Menschen zu lesen. Das heißt nicht unbedingt klare Gedanken, aber die Absicht dahinter zu erkennen. Das heißt, vor allem zu Anfang, als er mit Cat noch nicht zusammen war, als er sie getriezt hat, als sie zum Beispiel auf dem Baum waren, sie belauscht hatten etc., wusste er ganz genau ihre Absichten und hat sie deswegen damals nicht getötet.
Ja.
Und hat Vi, das mit. Du? Ja, mit Vi, genau. Und das, Cat und Vi ist eigentlich das.
Ich weiß.
Und er hat die ganze Zeit, also jedenfalls sagt er nur zu Anfang, nachdem er sich dann sie verliebt hatte, nicht mehr, aber er hat es einfach getan und er hat das verheimlicht. Und damit haben wir dieselbe Konstellation wie mit Dane. Und das ist nicht okay.
Ja, naja, vor allen Dingen, also diese ganze Diskussion darum fand ich auch schon wieder sehr anstrengend. Ne? Es ist wieder so, stell jetzt die Frage. Also er setzt sie ja die ganze Zeit unter Druck und sagt, ja, stell jetzt die richtige Frage, stell jetzt diese Frage, stell jetzt das. Und ich dachte mir so, mein Gott, erzähl's ihr doch einfach, was ist denn ein Problem, wirklich. Also da war ich wirklich genervt, weil ich mir so denke, du möchtest eine offene Kommunikation? Ja, dann rede doch halt einfach mit ihr. Ja, wo, also ich habe dann Violet auch verstanden, woher soll sie denn wissen, was denn die richtigen Fragen sind? So, natürlich kann sie sich ein bisschen teildenken, aber dann gibt, und das war auch der Moment, ich glaube, sie stellt dann auch eine Frage, da gibt er dann nur so eine kryptische Antwort und dann dachte ich so, was soll sie denn noch machen? Sich auf den Kopf stellen? Wirklich. Also das war sehr nervig. Und im Endeffekt war das für mich so ein Punkt, wo ich so dachte, so, warum sind die immer noch zusammen? Warum sind die immer noch zusammen? So, mit, von Dane hat sie sich in 0, nicht zack, hat sie gesagt, tsch, weg mit dir, so, Briefkastenfreund, Sandkastenfreund, Sandkastenfreund, weggeschnipst, so, verstehe ich, ne, das, was er gemacht hat, wäre für mich auch nicht in Ordnung gewesen, unverzeihlich, aber bei Zayn macht sie es nicht, ne, also da ist sie dann so, ne, weiß nicht, und dann dachte ich so, ja, was denn nun?
Das halt wirklich, also die beiden sagen dann, wir lassen uns später darüber reden, so setz mich jetzt nicht unter Druck, das muss halt auch einfach mal erstmal sacken, das Ganze, und währenddessen kommt dann auch so, als sie wieder zurückkommen zu den anderen, heißt es dann so, hey, hier, Violet, deine Schwester und du, ihr habt jetzt ein Treffen mit Ulysses. Ihr wurdet dorthin beauftragt und sie befinden sich dann auf einmal in Friedensverhandlungen mit der Mutter. Also mit ihrer Mutter. Wo es dann darum geht, tun die sich alle zusammen, um diesen Krieg zu gewinnen oder nicht? Mhm. Und da ist das erste Mal der Punkt, dass auch Brandon dazu kommt und die Mutter halt sieht, hey, der lebt noch.
Na, hoppala, ja.
Ja, also wirklich, ich stelle mir das sehr interessant vor, was da passiert ist.
Ja. Das. Und Brandon ist ja auch wirklich also gar nicht gut auf die Mutter zu sprechen. Also er ist auch absolut, ne, also sie versuchen ja irgendwie eine Friedensverhandlung zu machen, in irgendeiner Art und Weise ein Bündnis zu kriegen, um sich, also um gegen diese Macht da irgendwie anstehen zu können oder halt zu sagen, jo, wir kriegen das irgendwie hin. Aber es werden halt so richtig krasse Sachen verhandelt, so von wegen, ja, das wäre in Ordnung, aber die anderen sterben dann halt. Das, ne, das ist halt so nach dem Motto ein bisschen Schwund, ein bisschen Kollateralschaden, ist halt, muss halt sein. Und die Diskussion, da konnte ich Vi so ein bisschen verstehen, dass sie sich so dachte, ja, aber fair ist das jetzt nicht, ne? Also nur, weil du dort geboren bist und dann zum Glück das Glück hast, unter diesem Schutzzauber zu sein, ist es okay. Aber wenn du nicht da geboren bist, hast du halt Pech gehabt, so nach dem Motto. Konnte ich voll und ganz nachvollziehen. Ende vom Lied ist halt einfach, dass diese ganzen Friedensverhandlungen absolut nicht erfolgreich ist. Sie gehen wieder getrennte Wege und sagen, ja, mach halt deinen, so nach dem Motto, mach deinen Scheiß alleine. Und es ist quasi, Anna hat so schön geschrieben, die Kinder gegen die Mom. Also das War College, da ist ja die Mutter für zuständig. Das, was damit passiert, ist dann jetzt halt so. Und die Kinder, die halt der Rebellion angehören, die halt sagen, yo, ist uns egal, was da passiert. Es ist, wie es ist. So.
Ja, kann man so sagen. Und halt auf dem Rückweg dann sagt dann Zayn so, hey, können wir jetzt reden? Und sie reden dann auch miteinander. Und wie soll das sein? Sie nähern sich wieder an.
Na klar. Und
wieder Sex. Mhm.
Weil immer, wenn man sich streitet, muss man danach natürlich auch Sex haben. Weißt du das, Anne? Wusstest du
das? Ich kann das nicht. Wenn du dich, also dazu muss ich aber sagen, also mit sich mit mir zu streiten, ist auch wirklich super schwierig. Ich streite selten, ich diskutiere eher, aber auch dann heißt halt, ich brauche dann auch meine Zeit und sag dann so, gib mir erstmal 24 Stunden, um ein bisschen runterzukommen. Ich kann nicht danach. Ich bin sauer auf dich.
Ja, und ich finde halt auch, ne, also das ist auch, weiß ich nicht, so für mich ein respektvoller Umgang, dass man kurz dann auch erstmal alles sacken lässt, alle so, ne, man hat dann vielleicht eine Ebene gefunden miteinander und dann kann man das auch wieder, ne, eine Nacht drüber schlafen und gut ist und dann ist wieder alles okay, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie schlimm das Problem ist, ich will jetzt nicht, ne, aber so, es ist halt schon, weiß ich nicht. Aber es gibt ja Beziehungen, da funktioniert das, ne, dass man sich streitet und dann gibt's Versöhnungsex und dann ist alles supi tutti, ja. Ist nicht meins.
Das ist auch nicht meins, aber es ist super interessant, wie unterschiedlich doch alle sind und funktionieren. Oh Gott, aber wie sollte es anders sein? Es kommt dann im Endeffekt zum Krieg. Also wir fassen uns hier wirklich ganz kurz.
Ja.
Einfach nur haben halt diese kurzen Bruchstücke. Und sie arbeiten doch mit dem War College zusammen. Sie befinden sich auch dort, um dort den Schutzschild zu verteidigen. Weil sie nämlich sagen, dass das im Endeffekt ist das ein total krasser Plan. Die ganzen Venini sind auf dem Weg mit den Wyvern. Das sind Hunderte. Das sind dreimal so viele, wie sie überhaupt an Kämpfern haben. Und die werden halt das War College überrasen, weil der Schutzschild nicht standhalten wird. Sie wissen ganz genau, das wird der Plan sein. Und die Mutter so, nein, was meint ihr? Und tralala. Und dann gehen sie halt in das War College rein, gehen einfach einen kleinen Gang runter und dann so, wieso ist hier überhaupt gar keiner, um das zu schützen? Da sagt die Mutter einen ganz coolen Satz, weil ich auch super gut finde. Einfach so, manchmal ist es wichtig, das unauffällig zu machen, damit man nicht weiß, wo man angreifen muss. Mhm. Und es ist halt wirklich cool. Sie gehen halt so gefühlt, ich habe es mir vorgestellt, sie gehen so einen Keller, so wie einen Keller, wo Snape halt seinen Unterricht hält. Und dann sind da doch eigentlich zwei Wachen, aber die sind schon tot, K.O. geschlagen, ausgeschaltet, je nachdem. Und dort unten beim Obelisken, der halt für den Schutzzauber verantwortlich ist, ist halt ein Drache. Und zwar der Drache, und jetzt hoffe ich, dass ich das nicht falsch erzähle, von dem, mit dem sie im Teil 1 den Stress hatte, der beim Dreschen auf Andana gegangen ist. Jack heißt der, oder?
Jack Barlow, genau. Ja. Jack Barlow, der sie ja, ich glaube, war das im ersten Teil von Mann 2 auch gerettet hat, wo man so dachte, so, genau. Oh, was passiert da? Und der ja die ganze Zeit, wo ja die ganze Zeit versucht wird, den wieder heil zu machen, so wird es ja dann gesagt, die ganze Zeit. Der sitzt da, der Drache, und tut Dinge. Und so richtig weiß man nicht, warum er da Dinge tut.
Mhm. Bis sich dann rausstellt, dass Jack kommt und seinen Drachen tötet und opfert.
Was ich ziemlich heftig finde.
Was richtig krass ist. Und Jack sagt so, pff, also ich bin hier die ganze Zeit schon Venini. Ihr dachtet zwar, holy shit, so ein Schutzschild hilft euch. Aber nein, so ein Schutzschild schwächt uns nur. Mhm. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Drachen versklaven. Mm-mm. Girls, you don't talk to me.
Wahnsinn.
Das ist so seine Attitüde.
Ja. Also da dachte ich auch so, Wahnsinn. So,
damit habe ich nicht gerechnet.
Nee, das war krass. Ich auch nicht. Das war für mich so ein Turn, wo ich dachte, was zur Hölle passiert da gerade? Ne? Also die sind da in dem Krieg. Die sind alle durch den Wind, ne? Alle überall hin verteilt. Ne? Violet ist ja jetzt unten in diesem, ich habe es mir so eine Art Höhle, Keller, wie auch immer vorgestellt, wo in der Mitte dieser Obelisk halt ist, wo sie halt dann versucht, irgendwie den Schutzzauber noch weiter aufrecht zu erhalten. Irgendwie versucht, irgendwas zu tun. Und dann kommt da dieser Jack Barlow, mit, also der Drache, schnetzelt seinen Drachen ab und ist so wie, ja, das interessiert mich eigentlich nicht, weil, also ich lasse mich doch nicht versklaven von einem Drachen. Was ist das denn von euch? Ihr seid ja ziemlich dämlich so. Und du sitzt da und denkst dir, was passiert da? Und das ist halt auch der Moment, wo man sich so denkt, warum hast du sie denn eigentlich gerettet da das letzte Mal, du Dussel? Da hättest du sie doch einfach runterfallen lassen können.
Definitiv, habe ich auch nicht verstanden.
Ne? Also das war wild. Wild war das. So
war sehr, sehr wild. Aber wirklich eine coole Szene. Also wie er dort, also er opfert halt einfach seinen Drachen. Ja, wie soll es sein? Halt, mein Drache tot, Reiter tot.
Ja, in dem Fall nicht.
In dem Fall nicht, weil Venini leider anders.
Leider sehr anders, ja.
Leider sehr anders. Die Frage ist, ich weiß gar nicht mehr, wie wird man zum Venini? I don't know. Wartest du, indem du andere Reiter tötest, indem du Drachen tötest? Ich weiß nicht mehr ganz genau.
bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, du musst auf jeden Fall irgendwas machen, was gegen dieses Drachending verstößt. Und ich glaube, es ist andere Reiter zu töten. So. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Schade. Ja, kriege ich jetzt auch für die Schnelle auch nicht raus. Ich hatte die Hoffnung, dass wir es im anderen Teil geschrieben hatten, aber leider nein.
Nee, leider nein.
Schlecht vorbereitet, oh Mist. Ja, auf jeden Fall fällt damit auch der Schutzschild.
Mhm.
Was ziemlich schwierig ist, weil jetzt kann das War College einfach überrannt werden. Sie versuchen sich trotzdem noch vorzubereiten. Sie wissen ganz genau, okay, wir haben unsere Speer. Wir haben jetzt noch sozusagen am nächsten Morgen geht's los. Das heißt, jeder ruht sich auch nochmal auf. Wie sollte das sein? Rye und Zayden wachen morgens auf und wollen schon wieder knickknack Kekse krümeln im Bett. Was man übrigens nicht macht, wenn Ameisen kommen. Aber sie werden dabei gestört, weil auf einmal ihr Bruder mit vor der Tür steht. Und das fand ich unglaublich cool, weil nämlich jetzt die Rebellionisten, die Rebellen, ich habe jetzt dieses Wort in meinem Kopf, oh mein Gott.
Ja, die Rebellen haben sich doch entschieden, sich anzuschließen und mitzuhelfen. Und ich habe, also bevor das, falls diese Folge jemand hört, der sagt, ich wollte das Buch nicht lesen, aber ich finde die Zusammenfassung ganz nice und sich jetzt die Frage stellt, ja, aber die sind doch mitten im Krieg, wie können die dann jetzt schlafen gehen oder so oder Dinge tun? Tatsächlich warten die Veneni auf jemanden ganz Bestimmten, irgendeine Person, irgendjemand ganz Wichtigen und die warten da. Also die greifen gerade nicht an und Xayden sagt das auch, nee, also wir sind jetzt gerade scheinbar fein, noch werden sie nicht angreifen, aber es ist nicht mehr lange hin und dann überrennen sie das Ganze hier. Und das dann zu wissen, dass Brennan und die anderen Truppen jetzt dazukommen und zumindest versuchen zu helfen. Ob das nun klappt, weiß keiner, wissen wir noch nicht. Wird sich jetzt gleich am Ende vielleicht rausstellen. Aber dass das Bündnis dann doch irgendwie zustande kommt, auch wenn Brennan nicht einverstanden ist mit einigen Sachen. Was ich ganz interessant finde, Violet ist ja schon die ganze Zeit auch dabei, diesen Schutzzauber, das zu übersetzen, das haben wir ja gar nicht richtig, das haben wir so ein bisschen weggelassen, das macht sie auch mit Dane zusammen, das macht sie mit ihrer schriftgelehrten Freundin, mir fällt ihr Name nicht ein gerade.
Das finde ich übrigens richtig cool, weil sie sich mit Dane so einfach ein bisschen annähert, auch auf freundschaftlicher Basis, so was war dort eigentlich und das auch ein bisschen aufarbeiten, das ist wichtig und das ist richtig auch zum Heilen einfach nötig. Mhm.
Es ist auf jeden Fall schön, weil man merkt, hey, ne, Dane hat ja nun eine Sache gemacht, damit Violet einen Vertrauensvorschuss vielleicht irgendwann hat und dann halt wirklich, dass sie halt auch auf ihn wieder zugeht und merkt, okay, es war nicht cool, was passiert ist, er weiß das, er ist sich dessen bewusst, aber jetzt können wir vielleicht nochmal gucken, ob das freundschaftlich irgendwie funktioniert. Aber sie versuchen die ganze Zeit, es zu übersetzen. Ende vom Lied kommt raus, sie haben das Falsche, also sie haben eine Übersetzung, da es aber nicht ganz richtig ist, denn es gibt mehrere Tagebücher von mehreren Leuten, die alle das gegründet haben. Und die Mutter, glaube ich, von Violet gibt ihr ein anderes Tagebuch, was nur die Schriftgelehrte übersetzen kann. Und die findet einen sehr interessanten Fakt raus, der in dem anderen Tagebuch nämlich nicht steht, sondern also dass eine bestimmte Sache, eine bestimmte Anzahl nicht ganz richtig ist.
Ja.
Ja.
Und zwar wurde nämlich in dem anderen Tagebuch sozusagen geflunkert, da war von der Zahl 6 die Rede, aber es ist die Zahl 7.
Mhm.
Und das hat einen Grund. Es geht nämlich da um nicht 6 Drachen, die benötigt werden für den Schutzzauber, sondern um 7 Drachen. Und während des Kampfes auch, Andana versteckt sich auch die ganze Zeit und das fand ich, oh mein Gott, das fand ich so toll. Andana versteckt sich, die warten halt darauf, dass sie angegriffen werden. Es kommt diese Riesenmeute, der Himmel ist sozusagen schwarz, voller Venini auf ihren Ryan. Und natürlich als erstes macht Sinn, wenn man halt die Blitze losschickt. Das heißt, die Mutter hilft auch noch währenddessen, dass das Wetter nass wird, dass Wolken zuziehen, damit halt einfach Y ihre Blitze leichter schießen kann und Andana versteckt sich. Und Andana versteckt sich ziemlich gut. Und mittendrin, als sie ein bisschen Ruhe haben, macht es dann bei Y Klick. Und zwar, warum versteckt sie sich so gut?
Weil sie ein ganz spezieller Drache ist. Natürlich ist sie der Special-Drache. Ja, vielleicht, weil sie von der Drachenrasse Nummer 7 ist. Und vielleicht, weil sie ihre Farbe verändern kann. Wie so eine Art Chamäleon, habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, fast so. Und vielleicht, weil sie ja nicht wirklich schwarz mit grün changierend ist, so wie Tern, den sie ja super cool findet. Das ist auch ganz süß begründet, warum sie sich schwarz gefärbt hat dann eine ganze Zeit lang. Weil sie einfach so cool, in Anführung, ich formuliere es jetzt mit meinen Worten, so cool wie Tern sein wollte. Jemand, der die anderen anleitet, der stark rüberkommt, der selbstbewusst ist. Und sie wollte auch so sein, weil sie dachte, sie ist nichts Besonderes und sie gehört nicht dazu. Und sie wollte halt einfach eine imposante Erscheinung haben. Und Tern hat die nun mal aufgrund seiner Größe, nicht aufgrund seiner Farbe im Endeffekt, aber gut. Und ja, das ist ein sehr süßes Gespräch dann auch nochmal zwischen Andana und Vi, wo sie ihr sagt, hey, du bist was Besonderes und nur weil du, ne, du musst nicht jemand anders sein, das ist eine schöne Anekdote irgendwie auch fürs Leben, ne, du musst nicht so sein wie jemand anders, so aussehen wie jemand anders, weil du dich dann selber irgendwann verlierst und nicht mehr diejenige bist, welche. Und so wie du bist, bist du cool. Und so wie du bist, bist du einzigartig. Und es macht, ne, macht dich aus. Und ja, Andana gehört zur siebten Rasse, ist halt quasi, ja, weiß ich gar nicht. Gibt es eine Betitelung für sie?
Ist noch
sie
dann? Nicht.
Nee, ne? Es gab es noch keine, ne? Aber sie ist halt diejenige welche. Und es wird dann, Violet versucht dann mit Andana halt diesen, oder möchte, macht sich auf den Weg, diesen Obelisken jetzt zu. Noch zu verstärken. Und es kommt aber so, wie es kommen muss. Es passiert etwas anderes, weil das nicht ganz so, ich weiß gar nicht, ob es nicht ganz so klappt, das habe ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, aber es kommt dazu, dass die Mutter von Violet, Miss Sorengale, sagt, okay, das funktioniert ja alles nicht, das ist so nach Motto, es geht zu langsam, wir müssen das jetzt hier schaffen. Und sie greift sich die gute Sloan heißt sie, die ja eine Siphoniererin ist, die in meiner Vorstellung diese Kräfte noch verstärkt und lädt halt den Obelisken über Sloan mit der Kraft, also mit ihrer Kraft auf, also mit Miss Frau Sorengale lädt sie auf. Und man merkt immer mehr, Sloan fühlt sich überhaupt nicht wohl damit, die weiß gerade gar nicht, was mit ihr passiert. Die Mutter weiß ganz genau, was mit ihr passiert. Myra ist noch gar nicht da, aber Violet weiß auch, was jetzt passieren wird, versucht noch irgendwie was dagegen zu tun. Ende vom Lied, die Mutter opfert sich, um diesen Obelisken aufzuladen, damit der Schutzschild noch irgendwie standhält und stirbt dann dabei. Tatsächlich, auch wenn ich die Mutter nicht leiden konnte, weder im ersten noch im zweiten Band, hat ein kleines Tränchen mir runtergekugelt über meine Wange, weil ich das schon, ja, es kommt dann, also vielleicht liegt es auch an der Situation einfach, es kommt dann nochmal, ne, ein Brief, also weil vor den Kapiteln kommt nochmal so ein Brief, den mit unterschiedlichen Sachen, also vor jedem Kapitel, irgendwelche Übersetzungen von irgendwelchen Büchern oder ein Brief von Xayden an Vi oder so. Und in dem Fall ist es ein Brief von der Mutter, glaube ich, an den Vater, wo sie ja, also ein sehr liebevoller Brief, wo ich so dachte, so scheiße war sie dann doch nicht, sie ist doch ein guter Mensch, auch wenn sie nicht nett war zu ihren Kindern, wobei sie am Ende ja doch sagt, Violet, du bist was Besonderes, du bist, also ihr drei seid was Besonderes, ihr seid die, ne, krassesten Mother, Piepser der ganzen Welt und ich bin stolz, eure Mutter zu sein. Also, ne, also man merkt schon, dass sie eine harte Schale und vielleicht doch sehr weicher Kern, was ihre Kinder angeht, und dass es ihr wichtig ist, dass es ihren Kindern gut geht und sie an diesem Punkt ist, wo sie sagt, sie opfert sich selber, damit sie ihre Kinder retten kann. Und das fand ich krass, ne? Egal, ob ich sie vorher doof fand, in dem Moment dachte ich so, das ist heftig, so, das, ja.
Das war schon, also das war wirklich episch, muss ich sagen. Aber danach war noch nicht vorbei.
Nö. Nee.
Danach kommt noch Xayden um die Ecke und der sagt im Übrigen, du solltest Angst vor mir haben, Vi. Und das letzte Kapitel ist ein Kapitel aus Xaydens Sicht. Und das lässt darauf schließen, dass er dachte, weil Vi schon mittendrin im Kampf sich sehr verausgabt hatte, auch über ihre Kräfte hinaus. Normalerweise heißt das ja, dass auch jemand stirbt dann, ein Reiter. Also meine Theorie ist, er dachte, sie stirbt und hat irgendwas richtig Beschissenes getan und wird jetzt zum Venini.
Ja, weil in dem Kapitel davor, wo er ihr sagt, du müsstest jetzt Angst vor mir haben, dreht er sich um und Violet sieht an seinen Augen, dass irgendwas falsch ist und irgendwie so um seine Iris ist glaube ich so ein roter Kreis und das ist ja sehr typisch für die Venini, dass die halt so rot und blutunterlaufene Augen haben und man denkt sich nur so, was zur Hölle musste das jetzt sein? Also ich wusste ja, dass irgendwie so eine Art Cliffhanger bestimmt wiederkommt, aber Ich habe das Anne im Vorgang schon ein bisschen erzählt. So, man kommt so aus dem ersten Band raus und es ist dieses, ja, der Bruder ist wieder da, krass. Und ey, im zweiten Band wird jetzt gleich wird dann erklärt, warum, wieso, weshalb der wieder da ist. Und hier ist es so ein, also das ist ein positives Ende irgendwie. Und hier ist es so ein, ja, verdammt, irgendwas ist richtig schief gelaufen und richtig schlecht geworden. Und wie zur Hölle soll das jetzt nochmal richtig gedreht werden? So.
Das ist echt, also meine Theorie für den dritten Band ist, sie tut sich auf jeden Fall mit Dane zusammen. Und Zane wird nicht mit ihr reden, wird irgendwann einfach zum Schutz abhauen.
Das glaube ich auch, dass der abhaut, dass denn zumindest die erste Zeit nicht da sein wird.
Ja. Und hundertprozentig nähert sie sich dann mit Dane an und dann haben wir eine Dreiecksgeschichte.
Weißt du, woran mich das gerade so ein bisschen erinnert, wo wir das gerade so ausformulieren? War das nicht in Twilight in Band 2 oder 3, wo...
Oh mein Gott.
Anne weiß genau, was ich will. Wo der gute Edward nicht auch monatelang verschwunden ist, weil er ja so eine Gefahr für die gute Bella ist. Es erinnert mich, es hat so Vibes. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist, aber es hat so Vibes. Und ich glaube auch, dass Xaden jetzt erstmal weg sein wird. Der wird sich verstecken, wird irgendwo hingehen, versuchen, das alles unter Kontrolle zu bringen, weil das ist ja auch das, was woran er immer zehrt, ne? Und dass er halt alles unter Kontrolle hat, besonders sich selber. Und ich glaube, er wird versuchen, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und das mit der Dreiecksbeziehung glaube ich übrigens auch. Dass da irgendwas jetzt, ne, Dane ist dann da für sie und es ist so ein bisschen wie, wie heißt der Werwolf, der Jacob. Arme? Jacob, der dann Bella hilft und dann am Ende doch in den Arsch gekickt wird und wieder vor die Tür gesetzt wird, wenn Edward um die Ecke kommt. ich glaube, so ähnlich wird's laufen. Ich habe ein bisschen Bammel, aber ja, mal schauen.
Ich bin gespannt, was im nächsten Teil. Also es werden ja 5 Teile. Das heißt, wir haben jetzt 2 von 3. Ich fand so, alles im einen muss ich sagen, so, also wenn wir jetzt zum Fazit kommen des Buches,
ja.
Ich fand's cool, es war eine super Geschichte, auch wieder mit. Womit ich halt wirklich ein Problem habe, ist einfach die Beziehung. Das sind halt einfach dadurch, dass das auch Junge lesen, dass das mit einem Jugendbuch, sind das einfach, und das ist leider vermehrt in gerade Fantasy- und Romantasy-Bereich, dieses toxische Verhalten. Und ich hoffe nicht, weil viele haben damit ein Problem und die wissen das nicht und die übernehmen das dann, finden das romantisch. Das ist nicht romantisch.
Ja.
Das ist nicht toll. Das ist nicht gut. Das ist nicht für euch gut. Beziehungen sind auf gleicher Ebene und es ist ein Geben und Nehmen. Es ist aufeinander zugehen. Es ist ein Kompromisse schließen. Und es ist nicht das, was die beiden dort machen. Und eine Beziehung besteht nicht nur aus Sex.
Nee. Es ist vor allen Dingen, es gibt ja nun mal mittlerweile so ein Genre, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es um so toxische Liebesbeziehungen geht, ne? Dieses Dark, heißt es Dark Fantasy? Dark Romantasy? Irgendwas mit Dark. Wo es halt diese, ich glaube, dazu gehört auch dieses, wie heißt das Buch, was wir anfangs einmal gelesen haben? Nicht für einen Podcast, sondern doch
Mary
für einen Podcast.
Bitch, schieß mich tot.
Genau, das zum Beispiel gehört da, glaube ich, hinzu, so wo halt schon sehr merkwürdige Beziehungskonstrukte beschrieben werden, die so nicht gesund sind aus meiner Sicht. Und das jetzt aber, dass es so rüberschwappt auch auf Fantasy-, Romantasy-Bücher, finde ich ein bisschen schade, weil ich mir so denke, ne, natürlich läuft nicht immer jede Beziehung gut und richtig, das weiß ich auch, aber in dem Fall, und das hattest du ja auch schon erwähnt, wird es so romantisiert. Und das finde ich nicht okay. So, ne, dass dieses, oh ja, das ist ja jetzt toll, dass er sich beherrscht und er ist ja ein richtig guter Typ, dass er das so macht. Mensch, klepp, klepp, so, hihi. Ist ja selber schuld, die Weil, wenn sie nicht richtig die richtigen Fragen stellt. So, also das gibt so einen Vibe, der halt nicht so cool ist. Bin ich mal gespannt. Ich wie sich das entwickelt in den nächsten Bänden. Wenn unsere Theorie stimmt, sind wir ja im nächsten Buch erstmal davor gefeit. Da gibt es vielleicht dann eine andere schwierige Beziehung. Mal gucken. Aber ja.
Das ist so. Ich würde mich auch freuen, einfach weniger Liebe, also in den ganzen Sachen drin. Ich lese gerade nebenbei einen Sci-Fi-Roman. Oh, Gott sei Dank, keine Liebe da drin.
Liebe.
Ja, mittlerweile ist es so viel. Und irgendwie immer, als wenn man davon abhängig ist. Nee, wir sind auch eigenständige Personen. Wir können auch durch einen Fantasy-Roman schlendern, ohne jemanden dabei kennenzulernen. Und sind dabei immer noch glücklich.
Was? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also es gab... Story-wise gab es für mich jetzt nichts zu meckern, muss ich gestehen. Also es war cool. Ich fand es immer noch, ne, diese Seitenanzahl hat mich leider sehr gebrochen, weshalb ich anfangs ja schon meinte, ich habe irgendwann bin dazu übergegangen, dann dieses Hörbuch zu hören. Kleiner Fun-Fact am Rande zum Hörbuch. Ich habe das mir geholt und habe das Cover gesehen und dachte so, warte, lass mich kurz den Namen erwähnen der Sprecherin. Denn in dem Fall ist es eine Sprecherin, die das Ganze einspricht. Und zwar ist es die wundervolle Dagmar Bittner, die das einspricht. Das macht sie auch sehr gut. Also ich fand das in Ordnung. Also ich habe das sehr gern gehört. Und dann steht dahinter, gelesen von Dagmar Bittner und Vincent Fellow. Und die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, liest Dagmar. Ja, ja. Er ist ein Synchronsprecher auch für Anime, soweit ich weiß. Ja. Der reißt sich dann auch alles, der ist, wenn er schreit, ist er sehr expressiv.
Ich hatte mich auf der Shiroko mit ihm unterhalten.
Und war das denn? I know. Oder ist es ein anderer? Ich kann sein, dass ich es verwechsel gerade.
Ja, aber er hat so dunkle Haare und sieht so ein bisschen aus wie von Vampire Diaries, der eine Bruder.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich an eine und dieselbe Person denke. Aber wie dem auch sei, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wo kommt der denn? Und dann das letzte Kapitel aus der Sicht von Xaden kam dann von ihm.
Stell dir es mal vor. Du sprichst das letzte Kapitel ein. Die müssen ja die Übersetzung vorher haben, bevor es rauskommt. Weil es ja, glaube ich, zeitgleich mit dem Buch rauskommt. Und du darfst halt nichts sagen wegen der NDA und weißt eigentlich auch nur durchs letzte Kapitel. Holy shit. Oh mein Gott. Die werden alle sterben.
Ich hab jetzt tatsächlich gegoogelt. Ja, er sieht aus wie aus Vampire Diaries entsprungen. Hat auch sehr viele Sachen synchronisiert. Unter anderem, soweit ich das richtig sehe, auch ein Final Fantasy Charakter. Deswegen kenne ich ihn, glaube ich, so vom Sehen, wie auch immer. Ziemlich interessanter Synchronsprecher, wie ich finde. Weil er, glaube ich, zumindest Leuten, die so im Anime- und Videospielbereich unterwegs sind, glaube ich, öfter mal audiotechnisch unter die Ohren kommt. Sagt man das so? Nein, ne? Aber du weißt, was ich meine, ne?
Wir sind heute auch mit den Rebellionisten unterwegs, also von daher ist alles in Ordnung.
Aber worauf wollte ich hinaus? Ich habe es ja dann als Hörbuch gehört, weil mich diese Länge wirklich ein bisschen gebrochen hat. Und storytechnisch habe ich überhaupt nichts zu meckern. Es ist tatsächlich so Charaktere, die mich wirklich genervt haben, wie Cat besonders, aber auch dieses Beziehungsauf und Ab hin und her zwischen Violet und Xaden. Das waren so die beiden Punkte, wo ich gedacht habe, so, boah, das macht's halt auch echt aus, ne, weil Violet und Xaden dann auch gerade im zweiten Part sehr viel miteinander zu tun haben und sehr viel miteinander reden natürlich. Ist ja auch gut eigentlich in einer Beziehung, aber das, was die da tun, ist irgendwie so aneinander vorbeireden und nicht so cool. Deswegen das Ganze storytechnisch ziemlich cool war. Ich habe das sehr genossen, das zu hören, aber diese zwischenmenschlichen Sachen fand ich nervig. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, dem ersten Band habe ich 4 Sterne gegeben, weil ich den, ne, ich fand den sehr gut, aber den Hype habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Und jetzt habe ich so überlegt, was ist denn jetzt an der Stelle die sinnvolle Bewertung für den zweiten Band, also für Iron Flame. Und da ich Iron Flame schwächer fand als Fourth Wing, habe ich dem Ganzen, weil ich bin nicht so der 3,5, 3, 4,5, 0,5 Sterne Mensch, habe ich dem Ganzen dann 3 Sterne gegeben, weil man, also ich fand das schon sinnvoll, das irgendwie klarzustellen, dass ich den ersten Mann cooler finde als den zweiten irgendwie. Ich wusste nur noch nicht, wie ich das mache. Aber ja, für mich solide 3 Sterne, gute Geschichte, paar nervige Charaktere. Aber ja.
Da gehe ich komplett mit dir. Also ich glaube, weißt du, warum die das vielleicht auch mit Cat machen, dass sie so anstrengend ist und so, damit halt auch als jüngerer Leser, dass du das verstehst. Dass halt wirklich da, vielleicht kommt das daher. Also nur mal so überlegt. Ich weiß es aber nicht. Oder halt, die Autorin dachte sich einfach, man muss es halt definitiv wissen und es auf Nummer sicher gehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch so viele gestört hat jetzt oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Schreibt das wirklich mal bitte in die Kommentare, ob das jetzt nur von unserer Seite so ist, dass wir das so fühlen oder ob das auch von eurer Seite ist oder bei dem einen oder anderen vielleicht gerade so ein Groschen gefallen ist, wie so, oh mein Gott, das hatte ich die ganze Zeit verdrängt.
Ja, das ist, es sind ja, also wir machen den Podcast ja auch, weil wir unsere beiden Meinungen haben und die sind nun mal subjektiv, so empfinden wir jetzt. Das bedeutet noch lange nicht, dass andere Leute da auch so empfinden, ne? Aber mich würde es auch mal interessieren, ob vielleicht nur du und ich oder nur ich so empfinde, dass die Charaktere und insbesondere Cat halt auch wirklich sehr unangenehm rüberkommt, so, ne? Also nur weil du die Ex-Freundin bist, musst du ja nicht ein Arsch sein, so. Aber ob das nur wir so sehen oder ob andere auch denken so, boah, ja, oder ob andere denken, nee, das fand ich gut, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich jetzt nicht, weil ich kann mich noch nicht ganz hineinversetzen in diese Lage, aber ja, wäre auf jeden Fall mal interessant. Generell fände ich es mal interessant, was die Leute zu dem zweiten Band sagen, ob die den cool fanden, ob die den gut fanden, ob sie sagen, Mensch, nee, ich habe den noch gar nicht gelesen, weil es mir zu lang, oder ich weiß auch noch nicht. Oder ich habe ihn schon längst gelesen, weil habe ich auf Englisch gelesen, damit ich allen voraus bin, ich weiß es nicht, aber ja.
Ah ja, auf jeden Fall war ja in Buddyread ganz schön was los, über 100 Personen.
Wahnsinn, oder?
Das ist so super, super wild.
Wahnsinn.
Wirklich. Ach Gott, ich bin auch froh, mit dem Rechner jetzt durch zu sein, muss ich ehrlich sagen. Also beim nächsten gucken wir mal, ob wir das wieder so schnell nach Release machen oder ob wir das entspannt angehen, einfach weil ich finde, solche Brecher nehmen dich halt aus deiner ganzen Leseroutine auch raus. Mhm. Das ist halt wirklich schade und nicht so angenehm.
Ja, vor allen Dingen, und das muss man ja auch wirklich sagen, ne, wir sind halt nun mal, wir haben beide irgendwie nebenbei noch Arbeit, irgendwie ein Business, eine Beziehung, dies, das, jenes. Also man hat ja nun mal nicht diese ganzen Zeitstunden immer am Tag, wo man einfach sagen kann, okay, ich lese jetzt mal diesen Brecher irgendwie innerhalb von einer Woche durch. Ich beneide das manchmal sehr, weil ich wäre auch gern so schnell, aber manchmal geht's halt einfach nicht. In dem Fall ging's nicht. Aber ja, mir ist auch jetzt so langsam nach was nicht unbedingt seichterem, das muss es jetzt nicht sein, aber was kürzerem. Was kürzeres fände ich jetzt sehr schön, sehr angenehm.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu können wir jetzt den Übergang finden zu unseren Klappentexten der Woche. Mein Gott, wie lange hatten wir das nicht gesungen? Das ist das erste Mal dieses Jahr. Es war wunderschön.
Tatsächlich, ja. Wir haben es Ewigkeiten und 3 Tage nicht gesungen, weil wir uns wirklich sehr viel Zeit für Iron Flame genommen haben und auch sehr viele, in Anführungsstrichen, Filler-Folgen gemacht haben. Wobei ich das sehr cool fand, weil ich glaube, diese Filler-Folgen, ne, sowohl die eine oder 2 sind es ja jetzt mittlerweile, die Vorstellung, und du hast eine jetzt quasi gemacht mit Büchern, die du in der Zeit auch gelesen hast. So, ich fand das auch mal ganz nett. Ich glaube, es kam auch ganz gut an, so in der Community, bei den HörerInnen. Fand ich eigentlich ganz angenehm, auch mal so zwischendurch.
Wir müssten mal eine Instagram-Fragerunde machen, so, hey, wollt ihr mehr sozusagen Anne erzählt Folgen haben?
Oh, Anne, ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann will ich, dass sie dann sagen, ja. Und du sitzt dann da und denkst, ihr musst jetzt 50 Bücher lesen innerhalb von einem Monat. Nee, das nicht,
aber ich habe ja noch alte Bücher, die ich dir auch erzählen kann, die ich ja auch gelesen habe. Also so ist es nicht.
Ja.
Weil ich habe noch so ein paar Bücher alleine halt mal nochmal in Fitzek vorzustellen. Also nicht mit dem Ende dann, sondern halt so, wie wir es jetzt auch gemacht haben, einfach ein bisschen genauer oder sowas. Dann lese ich ja gerade den Sci-Fi-Roman und ich habe bestimmt auch noch was Leichteres im Angebot.
Mhm. Ich bin ja nicht ganz so schnell im Lesen wie du, in Anführungsstrichen. Aber ich habe ja jetzt auch mir erstmal vorgenommen, für die nächsten Wochen würde ich sehr gerne für mich selber mit einer Freundin zusammen Maggi und Milchschaum lesen, weil, wie ich schon sagte, nach diesem Brecher ist mir nach was Kurzem und es sind nur 300 irgendwas Seiten, ich glaube nur 320 Seiten, und ich wollte das Buch sowieso schon letztes Jahr lesen und ich habe jetzt richtig Bock, da reinzustarten. Das heißt, vielleicht kann ich ja das auch mal mitbringen. Während du, dann wär's nicht nur du, die Folge dann nur erzählt, sondern auch einmal ich zwischendurch mal mit einem anderen Buch. Da bin ich auf jeden Fall, also ich fänd's gut, aber es ist ja nur meine bescheidene Meinung. Ich weiß nicht, wie die Leute da draußen also, alle denken.
Also wir könnten mal fragen und dann wäre das möglich. Also ich persönlich könnte sowas die nächste Woche vorbereiten, dann hätten wir eine Woche mehr Zeit zu lesen.
Anne wieder so, also wenn du so sagst, ich habe da schon was geplant. Kennst du diese Kochsendung von ganz, ganz früher? Ah, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und dann griff ja die Person unter den Tresen und hat schon gefühlt, keine Ahnung, Gänsebraten auf der Stelle da.
Genau,
so dachte, das bin ich. Okay, das warst du gerade, ja. Definitiv. Schon mal um drei Ecken weitergedacht. Und ja, dann könnte ich ja schon was vorbereiten. Ich glaube, also Ich kann gern mal für Montag so einen Fragensticker fertig machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ich denke schon.
Machen wir so einen Fragensticker. Und für euch in der Vergangenheit, das war der dann von Montag. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das jetzt tun. Weil wir stehen nämlich auch kurz vor den 1000. So.
Ja, stimmt. Das stimmt sehr, sehr wohl. Ich glaube, es fehlen nur noch 50 oder so. Jetzt lasse ich mich mal nicht lügen. Es fehlen, ich gucke gerade nach, 47 Leute noch, die unserem
das machbar.
Lesezeiten-Account folgen. Und dann haben wir die 1000 auch auf dem. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ja.
Das definitiv machbar.
So, jetzt machen wir mal wirklich die Klappentexte. So,
okay, Klappentexte der Woche. Auch hier wieder eine Warnung, wie schon zu Anfang der Folge gesagt. Wir befinden uns im Spoilerbereich, weil wir erzählen jetzt jedes Mal von zweiten Bänden einer Reihe, damit wir nicht nur unseren Sub abbauen, sondern auch unsere Bände abbauen, unsere Reihen. Von daher, Fabi, möchtest du starten?
Ich kann sehr gerne starten. Und zwar starte ich mit einem Buch, was der zweite Band und damit auch der letzte Band einer Reihe ist, die wir schon mal angefangen haben. Und es dreht sich um Folgendes. Dieses Spiel kann niemand gewinnen. Cass hat die Wahrheit über die Gameshow erfahren und entscheidet sich, auf der Seite des Widerstands zu kämpfen. Doch der Plan, das perfide System der Game Master zu stürzen, ist mehr als riskant. Denn neben der ständigen Gefahr, entdeckt zu werden, erkennt Cass, dass auch außerhalb der Arenen verhängnisvolle Spiele gespielt werden und schon bald muss sie sich fragen, ob sie den richtigen Menschen vertraut.
Das ist Game Show Part 2.
Genau, Game Show, das Versprechen von Glück von der wunderbaren Franzi Kopka im Fischer Sauerländer Verlag erschienen. Und zwar letztes Jahr im Oktober, sehe ich gerade. Und wir haben ja den ersten Band schon gelesen, haben auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Und ich hätte Bock, jetzt die Geschichte vielleicht zu beenden. Mal schauen.
Wäre auf jeden Fall an der Zeit. Okay, mein zweiter Band und ich sage theoretisch das Ende einer Reihe, aber es kam noch ein Band hinterher, weil Fans halt es gefordert haben. Wir haben die Macht. So.
Okay.
Für den Edinburgher Zirkel junger Hexen und Hexer scheint plötzlich alles möglich zu sein, als das mysteriöse Artefakt Talus auftaucht. Denn der magische Würfel ist in der Lage, jeden Wunsch zu erfüllen. Doch ein derart machtvoller Gegenstand zieht finstere Mächte an wie ein Magnet. Und ein Herzenswunsch kann eine äußerst gefährliche Angelegenheit sein. Das muss auch Studentin Erin Ableib erfahren, als sie Hals über Kopf in den Hexenzirkel und die Geheimnisse um Talus hineingezogen wurde. Denn plötzlich steht nicht nur das Leben der Magiebegabten auf dem Spiel, sondern auch das Schicksal der Hexenwelt. Das war Teil 1. Ich habe Angst, den zweiten Teil zu lesen. Klappentext, weil ich möchte nicht wissen, wie wir gespoilert werden. Weil Teil 1 hat nämlich damit geendet, dass wir nicht wussten, wer Talus bekommt.
Stimmt, du hast recht. Ne? Der Würfel fiel und man wusste nicht, was jetzt passiert. Du hast recht.
Genau, gut, deswegen habe ich mich
mitgedacht.
Hier wirklich entschieden, nicht den zweiten Part vorzulesen.
Ja, nee, finde ich gut. Thalo ist auch sehr stark. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, es war ein relativ kurzes, knappes Buch. Also kurz und knapp klingt irgendwie gar nicht negativ gemeint, aber sehr kurzes, sehr schönes, schnelles Buch. Und mit diesem fiesen Cliffhanger von der guten Liza, sodass ich mir auch vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, das könnte das werden. Mal schauen. Aber ich habe auch noch ein starkes Buch mit reingebracht. Zumindest eins, was ich persönlich sehr stark finde. Und ich meine, du fandest es auch sehr gut. Es ist auch in dem Fall der zweite Band einer Reihe und auch in dem Fall der abschließende Band dieser Reihe. Es gibt dann nochmal eine Reihe, die darauf aufbaut, quasi die Vorgeschichte zu der Reihe erzählt, aber genau. Drei Heldinnen, ein Feind. Der Namenlose ist erwacht. Königin Sabran ist in ihrem eigenen Palast gefangen. Sie setzt alles daran zu entkommen. Doch erst als die Magierin Eid vom Kloster des Geheimen Baumes zurückkehrt und sie unterstützt, gelingt ihr die Flucht. Gemeinsam brechen sie auf, um das magische Schwert Ascalon aufzuspüren. Die einzige Waffe, die den namenlosen Drachen töten kann. Doch in den verbotenen Wäldern finden sie nicht nur Hoffnung. Sabran muss auch erkennen, dass ihr ganzes Leben auf einer schrecklichen Lüge fußt. Hat sie überhaupt noch das Recht, sich Königin von Ynys zu nennen? Der zweite und abschließende Band einer großen Saga.
Oh, das war auch wild, ich erinnere mich doch. Den hatten wir aber auch zweigeteilt. Da hatten wir ja so Probleme, in den ersten Part reinzukommen, weil ja wirklich die ersten 70 Seiten, da muss man wirklich durch, damit man ein bisschen das Wordbuilding versteht. Das ist leider so. Und danach war das großartig. Mhm. War das wirklich, wirklich gut.
Ja, es ist der Orden des Geheimen Baumes Teil 2. Die Königin heißt es in dem Fall, von Samantha Shannon im Blanc Valet oder Blanc Valet Verlag erschienen. Und ich fand das damals sehr gut. Es ist aber mit den knapp 500 Seiten jetzt nicht das kürzeste Buch. Aber viele Seiten, sehe ich gerade, sind auch wieder Figuren der Geschichte, halber Duden. Ich würde irgendwann sehr gerne da rein starten. Ich glaube, mittlerweile muss ich unsere Folge nochmal hören, um die Zusammenfassung zu haben. Um zu wissen, was passiert ist. Ja. Aber irgendwann dieses Jahr würde ich sehr gerne da weiter fortfahren. Und vielleicht ist es ja jetzt an der Zeit, ich weiß es nicht.
Mal gucken. Okay, dann kommt meine zweite Vorstellung. Hier möchte ich sagen, dass ich das Buch schon angefangen habe und mich in der Hälfte befinde, weswegen ich sagen kann, dass das Buch sich sehr schnell liest und auch eine angenehme Seitenzahl hat.
Mhm.
Die Ravenhall Academy ist für die junge Hexe Lily Campbell inzwischen zu einem Zuhause geworden. Einem Zuhause, das sie am liebsten nicht mehr verlassen würde. Doch die dramatischen Ereignisse in der magischen Welt führen sie nach Irland. In der einzigartigen Halloween-Stadt Rodcronach angekommen, trifft sie auf den charmanten Ryan, der ihr die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes näher bringt. Oh mein Gott, niederbringt tut er ja hoffentlich nichts. Aber Lily muss bald feststellen, dass in den Tiefen der Wälder Irlands Geister und dunkle Mächte ihr Unwesen treiben. Diese stellen nicht nur für ihre Hexenkräfte auf die Probe, sondern sorgen auch dafür, dass sie erneut auf Jason trifft, der ihr Herz noch immer schneller schlagen lässt. Ich glaube, wir brauchen so ein Buch zum Reset.
Ja, aha.
Ich glaube es ganz dringend. Das würde uns sowas von resetten, Fabi.
Das ist aber eine schöne Idee, Anne.
Es ist mein voller Ernst. Ich meine das nicht mit Ironie. Es ist wirklich mein voller Ernst.
Oh nein! Ich fand schon den ersten. Nee. Du wolltest mir doch so gerne das erzählen und ich habe mich so gefreut darauf, dass du mir erzählst, wie es weitergeht, Anna. Und ich wollte dir doch, warte mal, wann hattest du noch mal Geburtstag? Das ist auch demnächst. Vielleicht den anderen Band dann auch schenken. Nein, war Jokes. Habe ich jetzt nicht vor, aber.
Also, es heißt Ravenhall Academy Teil 2. Das Ganze, ich bin wirklich nebenbei am Lesen und mir tut es zwischendurch unglaublich gut. Das Schöne ist, du kannst es dir halt wirklich so einmal im Monat vornehmen und es resettet dich wirklich.
Okay.
Ja.
Fahren wir doch einfach fort mit meinem dritten.
Ich habe Fabi gebrochen.
meiner dritten Vorstellung. Und auch das ist wieder ein zweiter Band einer Reihe, die wir angefangen haben. Und zwar geht es um Folgendes. Avery steht weiterhin vor einem Rätsel. Warum nur hat der milliardenschwere Tobias Hawthorne ausgerechnet ihr sein gesamtes Vermögen vermacht? Ihr, einer völlig Unbekannten, anstatt seinen Töchtern oder seinen vier Enkelsöhnen. Eine Blutsverwandte ist sie jedenfalls nicht. So viel hat die junge Erbin inzwischen herausgefunden. Aber auf ihrer Spurensuche mehren sich die Hinweise, dass sie eine weit tiefere Verbindung zu dieser außergewöhnlichen Familie hat, als sie je ahnte. Die schillernden und charmanten Enkelsöhne des Patriarchen spielen derweil hinter den Kulissen ihr ganz eigenes Spiel. Und damit nicht genug treten weitere Gegenspieler auf den Plan, die Avery loswerden wollen. Um jeden Preis. Ein fulminanter Thriller mit jeder Menge Action, Glamour und vier atemberaubenden Intriganten.
Ja, Inheritance Games 2.
Ja, Inheritance Games 2. Das Spiel geht weiter in dem Fall von Jennifer Lynn Barnes im CBT Verlag. Habe ich hier schon eine Weile zu liegen und staubt so langsam ein und irgendwann wollte ich mal fortfahren. Deswegen dachte ich, schmeiß ich's mal in den Ring so. Also nicht richtig, aber so. Du weißt, wie ich meine. Ja, ich würde meine Bücher nicht schmeißen.
Also ich bin ehrlich, ich würde für mich persönlich die Reihe nicht fortführen.
Ah, okay.
Mich einfach nicht so sehr. Ich habe es gerne gelesen, das war ganz gut, aber es catcht mich nicht, da ich sage, ich brauche davon noch einen Teil.
Gut also, zu wissen.
Weil dann lese ich für mich alleine.
Ich habe ein bisschen Abstand gebraucht, aber halt so, es interessiert mich auch nicht.
Vielleicht ist das ja auch so eine Reihe, wo ich dann sage, ich lese sie weiter und erzähle dir dann,
ja,
wie es noch eventuell weitergeht. Ja.
Das wäre auch eine Maßnahme. Okay, meine letzte Vorstellung. Oh. Alles, was sich die 20-jährige Daisy Hayes wünscht, ist ein normales Leben. Aber das ist für sie einfach nicht drin. Ihr Bruder Julian ist Londons mächtigster, gänzigster Boss und seine Geschäfte machen Daisys Leben kompliziert. Ihre Lage wird nicht einfacher, als sie sich in den verboten attraktiven und emotional unerreichbaren Christian Hems verliebt. Doch dann wird aus Freundschaft langsam aber sicher mehr und die beiden müssen sich entscheiden, ob sie einen Sprung ins Ungewisse wagen. Dazu muss ich sagen, ich habe schon angefangen zu lesen, habe dieses Lesen dann aber wieder abgebrochen, weil ich mir dachte, oh shit, ich kann ja nicht einfach anfangen, vielleicht lesen wir das ja noch. Ich bin auf Seite 120 oder so. Aber ich würde dann.
Du hast angefangen und bin auf Seite. Warte, was? Wo? Okay, auf Seite 120. Du hast kurz mal angefangen, alles klar. Kurz reingelesen, Anne?
Ich habe kurz mal reingelesen. Es sind 544 Seiten. Also, falls wir uns dafür entscheiden, würde ich aber auch nochmal von vorne komplett beginnen, damit es halt frisch ist.
Ah, okay. I see. Mhm. Okay, ja. Daisy Hayes, der zweite Band der Magnolia Parks-Reihe. Wo ich dir ja letztens noch erzählt habe, es wird einen fünften Band geben.
Ja.
Das war, ich merke schon, es war der Startschuss für dich zu sagen, jetzt muss ich aber so langsam mal ran.
Ja, ich glaube aber. Also ich schwanke gerade persönlich zwischen Game schon, zwischen Talos. Beide würden lustig. Wir beenden.
Ja.
Würden wir beenden, so.
Ich habe tatsächlich schwanke ich auch zwischen genau diesen beiden.
Ich glaube.
Ich hätte sogar noch gesagt, okay, Daisy Hayes, wobei Daisy Hayes mit 500 Seiten dann doch schon ganz schön lang ist, tatsächlich, ja.
Also, ich glaube, ich bin eher bei Game schon, weil das beenden wir wirklich. Talos ist eine hat zwei Bücher, aber es gibt auch noch einen dritten Teil dazu und wenn, dann wären wir auch wieder beim dritten Teil.
Mhm.
Ich glaube, ich würde wirklich sagen, wir beenden eine Reihe und würde auf Game Show gehen.
Okay. Also ich
habe ich das entschieden? Du hast eine Meinung?
Naja, nee. Ich schwankte ja auch zwischen Talos und Game Show. Ich habe ja Game Show vorgeschlagen. Natürlich würde ich den gerne lesen. Ich hätte mich aber auch, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, boah, ich würde gern Talos lesen, weil das ist relativ kurz und knackig, hätte ich mich auch mit Talos irgendwie, also ne, sehr, sehr eingefreundet. So ist es ja nicht. Das Ding ist halt, und das ist halt das Schwierige, finde ich, an der ganzen Sache, weil all diese Bücher, außer jetzt bei dir Inheritance Games so und bei mir Ravenhall Academy, sind ja doch Bücher, wo wir beide schon Bock haben, weiterzulesen und Bock haben zu wissen, wie geht's jetzt weiter oder was ist probably das Ende von der ganzen Sache. Bei Game Show ist es sogar dann wirklich das Ende. Und bei Game Show finde ich sogar relativ cool, weil dann habe ich die eine Reihe von Franzi Kopka beendet und bald kommt ja ein neuer Band von ihr, also nicht von Game Show, sondern eine neue Reihe von ihr namens Honesty. Und die würde ich schon auch gerne lesen, weil das klingt super cool. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich mag es immer gerne, eine Sache so von einer Autorin, einem Autorin abzuhaken und dann in die nächste Reihe zu starten und nicht alles so kreuz und quer zu lesen, tatsächlich.
Ja. Okay, dann haben wir's. Das war cool.
Ja.
Fabi,
ja.
Ich danke dir für diese Folge. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Mhm. Und wenn ihr nächste Woche nicht einschaltet zur nächsten Folge, dann singen wir die Klappentexte der Woche in Endlosschleife für euch.
Oh mein Gott, du bist garstig.
Ich weiß. Dankeschön.
Bitteschön.
Bis nächste Woche.
Bye.